Herzlich willkommen zu Heiter Scheitern Nummer 43 im August. Oh, dem quälen Stößen aus den Zonen der Unbewohnbarkeit. Das war jetzt ganz schön daneben. Ich bin Jura, hallo.
Hallo, ich bin Steff.
Hallo, ich bin Marlene.
Das war nicht daneben, das war nur durcheinander.
Ja, es war, genau, es war queer.
2012.
2012. Ich trinke Rotwein. Und Wasser.
Ja, ich auch. Ja.
Ich auch. Wir trinken sogar alle denselben Rotwein. Nein, also nicht denselben, den gleichen. Das ist jetzt eine philosophische Frage. Trinken wir denselben Rotwein?
Nein,
wir trinken den gleichen Rotwein. Ja. Ne? Also sonst würden wir uns immer alle den... Also es geht gar nicht. Ne? Man kann gar nicht denselben Rotwein trinken.
Nee. Also, darauf möchte ich jetzt nicht tiefer eingehen.
Und schon haben wir den ersten Erstickungsanfall des Abends.
Muss ja auf den Ausschlag achten. Wenn wir so viel lachen und husten, dann klingt das nicht so gut.
Naja, wir können ja mal ernst werden.
Ich habe heute den ganzen Tag gearbeitet, obwohl es wahrscheinlich der geilste Sonntag dieses Jahr war oder sowas, ne?
Ja, morgen soll es noch wärmer werden.
Es ist Ledertreffen in Hamburg. Ich habe im Keller gearbeitet und versucht, Leder zu verkaufen. Hat semi gut geklappt. Vielleicht war es zu warm.
Habt ihr nicht auch so knappes Leder?
Ja, Leder, Slips.
Ja.
Ja, die wurden auch anprobiert, aber nicht gekauft.
Für anprobieren folgt immer aber kein Geld mit.
Nee. Mensch. Kein einziges Trinkgeld habe ich bekommen.
Was? Da warst du so ein schönes T-Shirt an.
Danke. Ja, es ist ein bisschen frustrierend, finde ich, das im Keller zu arbeiten, wenn so schönes Wetter ist.
Ja, das stimmt. Aber es war auch Ozon und so halt gewesen draußen. Das war auch nicht schön. Mir war schwindelig.
Ich habe Latex-Ausdünstungen. Das ist bestimmt auch nicht gut.
Aber ist die schwindelig geworden?
Nein.
Mir schon.
Und Steff, du so? Danke.
Ich war auch draußen.
Oh. Heute war auch Wohlwillstraßenfest in Hamburg.
Ist immer noch,
glaube ich. Ist noch. Ist ein, ist, das ist immer ein sehr nettes Straßenfest.
Ja. Es gab auch echt tolle Sachen für die Kinder auch so. Also, ja doch, es war für Kinder. Es gab ein riesiges, es gab so ein lebensgroßes Kicker-Ding.
Lebensgroß, wo man sich an der Stange festhalten muss. Cool.
Und es gab so einen Jonglier-Workshop, so einen Jonglage-Workshop mit ganz vielen verschiedenen Jonglage-Dingen wie. Wie heißen die? Ich will mal Koi. Heißen die Kois oder Pois? Pois, ne? Kois sind die Karpfen.
Ja, oh, gemein. Tierquälerei.
Also Pois,
Jonglage,
genau.
Jonglage mit Kois.
Poi, Jonglage und Teller und Kegel und alles Mögliche. Und Diablo. Nee, nicht Diablo. Doch Diablo. Und solche Sachen. Das war irgendwie ganz schick, den dabei zuzugucken.
Dramatisch nur, dass das Kind nun gerade nicht da war dieses Mal.
Ja, das habe ich dann auch gedacht.
Ja, ich war noch auf der bei der zweiten Hälfte der Enter the Gap Kundgebung in der Hamburger Innenstadt, womit dann bis zum 8. September auch so Aktionswochen quasi eingeleitet wurden, innerhalb derer ganz viele verschiedene Workshops stattfinden zu wirklich vielen, vielen Themen. Wir verlinken
das
mal
verlinken
das Blog.
Wir mal, ne? Ich schreibe das mal auf.
Also über irgendwie Einführung zu was Definitionsmacht, also oder was sind Definitionsmachtkonzepte, Lookism, verschiedene Themenspektren eben zu weitestgehend irgendwie auch so Sexismus, sexualisierte Gewalt. Ich entschuldige mich für die Unvollständigkeit. Es gibt wirklich sehr viele verschiedene Sachen.
Ja, wir verlinken das einfach.
Ich wusste gar nicht, dass es Aktionswochen sind. So schlecht kenne ich mich aus mit der politischen Landschaft in Hamburg.
Marlene.
Aber ich konnte noch als Teaser sozusagen mit reinpacken, dass es sich bei Enter the Gap um die Weiterführung des Slutwalks geht in Hamburg.
Ja, mit
teilweise, also so als eben eine Fortführung und auch Umsetzung der Kritiken, die es an Slutwalks gab, damit umzugehen, aber eben nicht an dem Konzept grundsätzlich loszulassen, Themen wie Sexismus und sexualisierte Gewalt eben öffentlich zu machen und ja, damit zu arbeiten.
Aber auch das haben die auf ihrer Seite ganz schön beschrieben, ja. So das Konzept und den Namenswechsel und so. Das könnt ihr dann da lesen. Verlinken wir.
Aber eigentlich wollten wir ja über was ganz anderes reden, was wir ja schon vor Wochen versprochen haben.
Stimmt, wir haben es nicht geschafft, ne? Wir haben irgendwie Ende Juli haben wir fröhlich unseren Juli-Podcast gemacht und dann vollmundig versprochen, gleich ein paar Tage später den nächsten zu machen. Ja, hat nicht geklappt.
Wir schaffen es einfach nicht, mit in so kleinen Abständen zu podcasten.
Nee.
Aber es ist ja noch August, das ist ja das Schöne.
Ja. Und es ist auch noch nicht mal.
Es ist sogar Mitte August.
Ja.
Ist alles in Ordnung.
Ja, alles gut. Und es ist auch, also jetzt ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, das zu tun, worüber wir reden wollen. Ich glaube, viel länger würde ich jetzt nicht mehr warten, weil wir uns noch ein bisschen erinnern wollen an ein Event diesen Sommer, dieses Sommers. Also ich glaube, so langsam verblasst die Erinnerung auch oder neue Dinge kommen hinzu und überlagern dann so die Erinnerung. Aber ja, und zwar wollen wir darüber sprechen, wie es denn so gewesen ist beim Wer lebt mit wem, warum und wie 2012. Weil wir nämlich da waren. Jawohl.
Jawohl. Zu viert. Wir haben Familienurlaub gemacht.
Ich habe andächtig geschwiegen, weil ich die Tastatur-Hintergrundbeleuchtung ausgemacht habe.
Tastatur-Unterbodenbeleuchtung.
Ja.
Nein. Ja, schweigen wir andächtig an. Also das Wer lebt mit wem war auf der Burg Luther, beziehungsweise im Burghof. Es ging über 10 Tage, ne? Glaube ich, kommt gut hin. Also offizieller Beginn war Samstag und am Sonntag hat es wieder geendet.
Also, so eine gute Woche. Ja.
Wir waren ab Freitag schon da.
Ich glaube, nee, also ich glaube Freitag. Es war 20. bis 29.
Ja.
Okay.
Stimmt, wir haben uns nicht gedacht, dass wir vorher kommen wollen.
Ne? Nee, es war, also ich glaube, so Anreise dann Freitag oder so.
Also los ging es mit den Workshops am Samstag. Wir waren Freitag da, was irgendwie echt ganz nett war, weil wir dann irgendwie beim Aufbau noch so ein bisschen mitgeholfen haben und weil es auch fürs Ankommen irgendwie so ganz nett war. Also wir können mal von vorne erzählen, ne? Wir sind irgendwie, wir haben eine wilde Fahrradtour gemacht mit Kind durchs Unterholz und es war alles sehr verwirrend und chaotisch und
anstrengend war es
vor allem. Richtig anstrengend. Wir hatten die Fahrräder dabei und haben mit den Fahrrädern unseren Urlaub bestritten und hatten dann alle so Satteltaschen drauf. Und hatten irgendwie so einen Fahrradweg uns ausspucken lassen, der sich als nicht passierbar herausstellte teilweise. Und dann sind wir am Ende irgendwie an einer sehr befahrenen Landstraße gelandet, Bundesstraße gelandet. Und mussten dann am Rand schieben, weil uns das zu gefährlich war, da irgendwie zu viert lang zu tuckern mit den dicken Satteltaschen und so. Und das war richtig, richtig scheiße. Und wie lange haben wir gebraucht?
3 Stunden oder so.
3 Stunden, ja. Und haben dann...
Für 10 Kilometer.
Genau, auf dem Rückweg haben wir dann, ich glaube, 50 Minuten gebraucht oder sowas.
Für eine super schöne Strecke.
Ja.
Also wir kennen jetzt den Weg von Salzgitter-Ringelheim zu Burg Luther mit dem Fahrrad. Den coolen Weg.
Ja. Genau, und so sind wir dann da angekommen, völlig fertig. Und das war aber so dann ganz nett, dass da irgendwie noch nicht so richtig viel los war und so. Ja, und dann waren wir da. Und ich glaube, das Erste, was uns gesagt wurde, war, hallo, der FLT-Platz ist da hinten.
Das war dann tatsächlich das Zweite, weil das Erste war nämlich dann das...
dass wir einen alten Bekannten getroffen haben.
Nee, noch davor.
Noch davor?
Ich glaube, es war noch davor. Naja, es war auf jeden Fall für mich sehr prägsam. Da saß dann ein Kind irgendwie so oben drauf auf irgendwie so einem Schaukelgerüst oder so. Und hat uns so einen Hallo ihr zugerufen.
Stimmt.
Und so ein Hallo du zurück. Ja. Und ich fand das dann auch, fand das auch sofort.
Das war ein super Ankommen.
Ja, aber es hatte auch sowas irgendwie so. So, also da hing für mich gleich so viel alternatives irgendwas dran, irgendwie so dieses Hallo ihr, diese Grüße.
Stimmt, ja, das stimmt. Ja. Also das Ankommen war gut. Ich habe mich gleich sehr wohl gefühlt.
Mhm. Also es hört sich jetzt auch ghetto-mäßiger an als es und abwertender, als es vielleicht klingen mag, als gesagt wurde.
Jetzt müssen wir ja erstmal kurz.
Also FLT. Ist da hinten so. Also das klingt ja schon ganz schön krass, wenn man das jetzt nur so hört, oder?
Es war so. Ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht noch mehr dazu zu sagen.
Naja, also man kann ja schon nochmal sagen, aus was für einem... Oh, hast du mich gerade verarscht?
Ein bisschen.
Oh.
Tut mir leid. Nein, ich glaube, also... Es wird sich als Thema bestimmt noch entfalten.
Wahrscheinlich, ja. Ich denke auch. Aber ich möchte trotzdem darauf hinweisen, dass ich den Begriff nicht so passend finde.
Er kam von einer Alliierten, oder von einer Peer Group Person. Ja. Das muss man vielleicht noch dazu sagen.
Ja. Trotzdem.
Und es wurde gesagt, FLT-Bereich ist da hinten. Und wir so, yay!
Genau.
Wir so, yay. Da sofort dahin.
Hilda. Genau. Der war bis dahin leer. Wir sind dann da eingezogen als Erste. Haben unser Mega-Zelt da aufgebaut.
Das wir mit der Post hingeschickt haben.
Ja.
Und genau. Es ist angekommen.
Es war super. Es ist angekommen, wir haben es da aufgebaut. Es war total toll, das Zelt. Wir hatten es hervorragend zusammengelegt beim letzten Mal und haben uns sehr gefreut, dass wir es so toll zusammengelegt hatten. Und dann haben wir bevor wir das Zelt aufgebaut haben, haben wir Heu zusammengehakt und den Zeltplatz von gemähtem Gras befreit.
Mhm. Jetzt hat man noch mal was zu der Situation, also zu der Location nochmal sagen, ja, irgendwie.
Mach mal.
Also die Burg Luther ist eine Kommune. Sie können ja seit den.
Können wir auch mal verlinken.
Ja, es gibt auch einen Wikipedia-Eintrag zu Burg Luther. seit, ich glaube, 1982. Gibt es die Luther-Gruppe, die da irgendwie angetreten ist, also die diese Burg gekauft haben und angetreten ist, dort eine Kommune entstehen zu lassen. Die gibt es auch immer noch. Wir haben allerdings, muss man im Vorfeld schon mal sagen, mit den Leuten, die da gewohnt haben und auch mit der Kommune an sich nicht so viel zu tun gehabt. Wir haben noch nicht mal die Burgführung mitgemacht. Also Luther ist ein sehr kleiner Ort im Nordharz. In Niedersachsen, also im Westteil, so, also westlichen Teil vom Harz. Also Harz ist bei mir sofort irgendwie Kindheit und Urlaub und so. Und das irgendwie fand ich dann lustig. Es gibt ja auch noch so diesen niedersächsischen Teil vom Harz. Für mich ist Harz immer Thüringen eigentlich. Egal, auf jeden Fall, es gehört halt zum Harz. Bergige, so hügelige Gegend irgendwie.
Hügelig,
Hügelberg, ja. Also schon eher so krassere Hügel oder eher Berge. Es sind schon eher Berge, aber nicht Mittelgebirge oder sowas. Naja, egal. Auf jeden Fall, da liegt Luther sehr klein, also echt winziger Ort, ganz idyllisch so. Und mitten in diesem Ort steht eben diese riesige Burg irgendwie, die auch irgendwie von, wenn man so Wikipedia Luther eingibt, bei Google Maps irgendwie Luther eingibt, dann sieht man halt auch von oben irgendwie schon, wenn man das Satellitenfoto ein, das ist total krass, dann dominiert halt auch diese Burg oder auch total doll irgendwie diesen Ort so.
Das ist schon eine richtig große Burganlage.
Ja, also, ja, echt relativ groß. Davon haben wir auch eigentlich nur so einen ganz kleinen Teil, irgendwie wurde genutzt, irgendwie von dem Camp. Also wir haben das gar nicht so richtig erfassen können, was da eigentlich noch alles so dazugehört. Hauptsächlich benutzt vom Camp wurde erstens sehr zentral eine sehr große Wiese. Also wirklich riesig, riesige Wiese, die sowohl für... für die Zelte benutzt wurde, also für die Wohnzelte oder als Zeltplatz benutzt wurde, als auch für so Workshop-Zelte. Und dann gab es so ein Es gibt da so ein Tagungshaus, was auch als Tagungshaus vermietet wird. Und das wurde auch mitgenutzt, sowohl zum Schlafen für einige wenige Leute, die halt dort Betten hatten, als auch da drin waren so die sanitären Anlagen, also Toiletten und Dusche und Küchen gab es auch nochmal da drin, so kleinere Küchen. Das war auch relativ wichtig. Also es gab halt sozusagen so ein festes Gebäude, das aber jetzt eigentlich eher so so als Nutzgebäude und nicht so sehr als Workshop-Gebäude benutzt wurde. Es wäre zwar theoretisch möglich gewesen, da auch Workshops zu machen, aber es war irgendwie, hat sich irgendwie nicht so ergeben. Ich glaube, da haben gar, also wenn, dann nur ganz wenige stattgefunden. Also es
Das
gab
lag
jetzt
am
nicht so
Wetter
ein,
wahrscheinlich.
ja, es war super Wetter, also meistens, egal, Wetter können wir in der machen. Auf jeden Fall, was gab es noch? Es gab noch so eine kleinere Wiese, die ein Spielplatz auch war, auch mit fest eingebauten Spielgeräten und aber auch noch mit so mobilen Spielgeräten. Es gab ein Trampolin zum Beispiel und so und auch noch so ein bisschen selbstgebaute Spielgeräte. Und es gab so einen kleinen Lagerfeuerplatz.
In diesem großen Raum gab es noch vorne.
Ah ja, genau. Und dann gab es noch so ein Konzert. Stimmt, es gab noch so ein, stimmt, das wurde auch noch mitgenutzt. Es gab so ein Gebäude, von dem ich keine Ahnung habe, was es mal gewesen ist. Es ist ein riesenhohes Gebäude gewesen, wahnsinnig wuchtig, mit kaum Fenstern. Also es hatte so fast so, also es hatte was unglaublich Monströses, irgendwie mit wahnsinnig dicken Mauern, wie man sich das bei so einer Burg vorstellt. Und in diesem Gebäude war so eine Art, ja, es war, glaube ich, ein Konzert, es war schon so als Konzert- oder Kulturraum irgendwie. Drin und da gab es auch, stimmt, da gab es, das wurde auch genutzt, stimmt. Irgendwie nicht so wahnsinnig viel, aber so für das tägliche Campleben oder so, aber es war durchaus auch noch Teil dessen, was so genutzt wurde an Fläche. Es gab auch noch Outdoor-Klos und so, aber egal, es gab noch so einen Outdoor-Sanitäranlagenbereich. Also es wurde halt nicht die ganze Burg genutzt, sondern das waren so die Bereiche, die irgendwie für das Camp genutzt wurden, für das Campleben. Und da ist dann so eine kleine. Ja, so eine Campstadt irgendwie so ein bisschen entstanden irgendwie. Und es gab noch einen relativ großen Fokü-Bereich, der halt auch vis-à-vis zu diesem Tagungshaus irgendwie so eine Fokü aufgebaut. Mit überdachten Sitzmöglichkeiten und einem riesigen Fokü-Zelt. Ja. Und da ist halt aus relativ. Also aus den Orten irgendwie, wo auch, glaube ich, relativ wenig irgendwie vorher da war, außer halt die festen Gebäude, ist dann irgendwie relativ schnell dann für diese 10 Tage dann dieses Camp da hochgezogen worden und dann auch irgendwann dann am Ende dann wieder abgezogen worden. Und wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist es aber so, dass da irgendwie fast, also ich glaube in den Sommermonaten da halt ganz, ganz viele Camps nacheinander auch stattfinden an diesem Ort. Davor war irgendwie, hatten wir zufällig mitbekommen, irgendwie so ein Kung Fu.
Ich glaube ja, Kung
Kung
Fu war
Fu,
da irgendwie oder
ja.
Kung Fu Camp.
Ja, also es scheint jetzt irgendwie ein Ort zu sein, an dem relativ häufig irgendwelche Camps stattfinden, die sich auch zum Teil vielleicht ein bisschen die Klinke in die Hand geben. Ja. Ja. Und was man vielleicht auch nochmal dazu sagen könnte, ist, dass dieses Camp, wer lebt mit wem? Also nicht aus Luther heraus, also ich weiß nicht, ob das so klar geworden ist, also das ist nicht aus Luther heraus organisiert worden, also auch nicht von den Leuten in der Kommune, sondern von Leuten, die in anderen Städten wohnen. Ich habe jetzt nicht ganz genau mitbekommen, wo genau die Leute alle hergekommen sind, aber ich hatte so den Eindruck, dass die meisten davon aus Berlin kommen, die das organisiert haben, aber nicht alle. Also es waren nicht alle Leute aus Berlin, aber die meisten.
Ja.
So viel zu den Rahmenbedingungen.
Ja. Genau, das Wetter war toll. Also das ist ja auch Rahmenbedingungen. War nicht so toll.
Ja, am Anfang
Am Anfang war es ein bisschen kühl,
war es nachts
nachts.
etwas kühl, ja.
Aber tagsüber war es super.
Es wurde dann richtig heiß.
Wir hatten immerhin nicht mit Regen irgendwie
Ja.
groß zu tun.
Das stimmt.
Das ist ja schon mal bei Campen eigentlich so sehr viel wert.
Also die Campingbedingungen waren ziemlich gut, fand ich. So
Ja.
von dem, was man so möchte beim Campen. Es gab kaum Wespen,
Stimmt.
kaum
Das war
Mücken,
ja, das war
Bremsen
super.
gab es.
Ja,
Die
aber
haben mich auch
also
gebissen.
aber so von auch so wie die Wiese beschaffen war und sowas, ist mir das auch aufgefallen, dass irgendwie so Mücken, also es kann natürlich auch sein, dass irgendwie auf die Art, wie der Sommer bisher war und sowas, dass das auch noch einen Einfluss darauf hat, wie viele Bienen, Wespen und Mücken irgendwie unterwegs sind. Aber ich fand, das war schon auffällig wenig. Und es ist ja auch viel wert, irgendwie über eine Wiese laufen zu können und zu wissen, da sind einfach gerade, da sind keine Bienen unterwegs. Oder eben dann auch Kinder da rumlaufen zu haben oder sowas, die ja dann einfach auch recht unbesorgt da rumtapsen können. Und ja, dass da jetzt irgendwie kurz die Gefahr besteht. Ich habe mitbekommen, dass ein Kind mal gestochen hat. Aber das stimmt, war dann echt so das Einzelfall, echt ein Einzelfall.
Ja.
Genau, das ist gleich schon ein gutes Thema. Das ist nämlich auch das Thema des Camps. Wer lebt mit wem? Da geht es hauptsächlich ums Zusammenleben mit Kindern. Auch um so, wie leben wir eigentlich als Erwachsene noch zusammen? Auch alternativ. Also großes Thema waren immer wieder Kommunen. Aber es ging vor allem darum, wie man mit Kindern zusammenlebt. In der einen oder anderen Konstellation.
Ja, ich kann ja mal kurz aus dem Text des Camps zitieren, einfach nur so als kurze Mini-Verordnung. Das ist ein Camp für kritische Freiheit und lebendige Alternativen für radikale Traumverwirklichende jeden Alters.
Siehst du?
Fand ich, also ich, deswegen hatte ich das mal rausgeschrieben, irgendwie nicht, dass das auch noch natürlich nachlesbar ist, aber ich finde ja auch, dass es immer ganz gut ist zu gucken, wie was beschrieben wird, was so die Ideale sind und wie dann unsere Erfahrungen damit waren. Mhm. Deswegen würde ich auch noch gleich hinterher schieben, dass eben auch sowas wie eine linksradikale, queerfeministische und antirassistische Perspektive darin beschrieben wird. Oder dass das als Perspektive genommen wird, mit der dann auf eben Lebenszusammenhänge, Normalitäten, Gesellschaft und also so irgendwie Alltag als auch irgendwie etwas abstrakter Strukturen geguckt werden soll.
Ja. Ansonsten noch zu den Rahmenbedingungen. Also das erste Wochenende war noch nicht so voll irgendwie. Da waren wir, also am Freitag waren noch richtig wenig Leute da und übers Wochenende waren wir dann, glaube ich, echt nur so 40 Leute oder so, ne? Also nur, das sind ja auch schon relativ viele, aber dann über die Woche sind es richtig viele geworden. Ich glaube, bis hin zu 200 oder so am Donnerstag, als wir dann abgefahren sind. Da waren es dann richtig, richtig viele Leute geworden. Was natürlich so ganz spannend war für die Camp-Zusammensetzung, weil es für mich zum Beispiel so war, dass ich am Anfang dachte, ich kenne alle so, zumindest vom Sehen, die da waren. Und dann so ab Anfang der Woche hat sich das verschoben hinzu, dass ich irgendwie Leute gesehen habe, die ich nicht einordnen konnte oder nicht kannte oder auch noch nicht gesehen hatte oder sowas.
Ja.
Also das fand ich dann nochmal so ganz spannend für die, ja, vielleicht so für die Intimität des Ganzen. Das hat schon die Struktur nochmal geändert von dem, was da so passiert ist, fand ich. Okay.
Vielleicht noch vom Geld her irgendwie wurde das halt auch nochmal von der Bezahlung hier recht so ein bisschen versucht, flexibler gehandhabt zu werden. Dass halt irgendwie ein Teil so pro Kopf, pro, was bei die Teilnahmegebühr war, da war es, das war exklusive Kinder, glaube ich, oder?
Ja, so? Kinder haben keinen Camp-Beitrag bezahlt.
Und die Erwachsenen haben dann eben eine bestimmte Range gehabt, irgendwie für wie viel sie pro Tag irgendwie zahlen, was halt eben so, und die meisten Kosten gehen halt einfach direkt an die Burg Luther dann irgendwie für die Nutzung des Ganzen. Und auch so einfach klassisch aufgeteilt von irgendwie so die Mitte von dem Betrag ist so das, was dann so der Ist-Betrag ist, dass das aufgezahlt wird, wäre dann so ein Soli-Bereich und das, was drunter gezahlt ist, ist halt ein, okay, ich kann irgendwie nicht so viel bezahlen. Ding. Und dann gab es eben noch Fokü, dass man so, das halt so ein Betrag für den pro Tag für Fokü da gesagt wurde, was halt einfach mal mindestens Frühstück, Mittagessen und Abendessen bedeutet hat, plus quasi durchgehend noch so Tee, Kaffee.
Als es dann heiß war, auch Saft.
Hm. Also so irgendwie noch ein bisschen Getränke.
Und auch da war es aber so, dass erwachsene EsserInnen voll gezahlt haben und das für die Kinder so ein bisschen eingeschätzt werden sollte, wie groß deren Verzehr jetzt so einigermaßen ist.
Ja.
Ja.
Das war das vierte Mal, haben wir es schon gesagt?
Nee, nicht.
Das war das vierte Camp. Was ja auch so ein bisschen bedeutet, oder für mich das so, also ich habe das so eingeordnet, okay, das ist jetzt nicht mehr, das sind jetzt nicht alles nur noch so erste Versuche, sondern auch schon so ein Lernen aus dem, was so die letzten Jahre gewesen ist, aber es ist auch jetzt nicht so eins, das machen wir seit Jahrzehnten so Ding, wo schon total viel so gewachsen ist, und genau so habe ich das auch so ein bisschen empfunden. So. Ja. Es gab die, die sich auch so kannten vom letzten Jahr, oder die sagen, ach, es war so toll oder so dieses so bisschen familientreffenmäßig vielleicht so war, und es gab aber auch ganz viel so ein, das war auch für mich auch so ein, so grundsätzlich auch auf dem Camp irgendwie so eine Grundidee oder Grundstimmung von Sachen entwerfen, Strukturen entwerfen, sich über Strukturen Gedanken machen, Dinge irgendwie auch ganz doll in so einem DIY-Prozess irgendwie entwickeln und irgendwie selber machen, ausprobieren und darüber diskutieren, wie man das jetzt so findet und so. Und zwar nicht nur für jetzt, sondern auch relativ doll für, wie wird es denn so später sein. Also gerade, worüber wir wahrscheinlich noch relativ viel reden werden, ist der Bereich, in dem wir uns relativ viel aufgehalten haben, der wurde dann später FLTI-Bereich genannt. Oder wurde eigentlich relativ schnell FLTI-Bereich genannt.
FLTI-Sternchen-Bereich.
Ja, genau der.
Das ist wichtig.
Und da ging es halt, genau, da ging es nämlich schon los. Also da gab es relativ viel Gespräche drüber und Auseinandersetzungen und Diskussionen und Versuche umzugehen mit diesem Bereich und alles drumherum, was man sich so vorstellen kann. Und da war schon auch so ein bisschen das Gefühl, okay, da kann man jetzt auch ganz viel gar nicht mehr umsetzen, oder das ist jetzt irgendwie noch so wenig Zeit eigentlich, bis so ein Prozess abgeschlossen ist, bestimmte Sachen auf eine bestimmte Art und Weise zu behandeln. Nicht, dass nicht jeder Tag zählen würde, aber es ist schon auch dieses Gefühl von, was wir jetzt entwickeln, wird sich auch wahrscheinlich niederschlagen auf die nächsten Jahre oder das nächste Jahr oder so.
Mhm.
Also es ist nicht verloren, nur weil es jetzt gerade, weil Leute, die jetzt noch in der Diskussion sind, morgen schon wegfahren und dann gar nichts mehr haben von ihren Beschlüssen oder so. Ja.
Das mit den Entscheidungen und Beschlüsse und wer dann fährt und so, bringt mich noch dazu, das war ja, also wir waren jetzt, wie viele Tage waren wir da?
So eine knappe Woche von,
etwa, ne?
Ja, sieben, also von Freitag bis Donnerstag, ja.
Und das fand ich grandios im Hinblick auf Workshops, weil es echt so viel möglich gemacht hat. Ich nehme mir so ein Workshop-Thema und dann finde ich das spannend und dann mache ich dazu morgen nochmal was, und wenn ich es morgen nicht schaffe, mache ich halt übermorgen dazu nochmal was. Also ich kannte das bis jetzt halt eher von so Camps, die dann so ein Wochenende sind oder sowas, wo wirklich massiv alles in 2 oder 3 Tage gequetscht wird und man immer irgendwie das Gefühl hat, oh Gott, ich bin völlig überfordert und es war viel zu viel und ich habe noch nicht mal die Hälfte von dem geschafft, was ich eigentlich machen wollte. Und das hatte ich dann nicht. Also da hatte ich echt so zwischendurch so das Gefühl von so ganz viel Ruhe und jetzt mache ich mal eine Pause und jetzt mache ich mal wieder einen Workshop und jetzt mache ich wieder eine Pause und das interessiert mich, das greife ich morgen nochmal auf. Also das fand ich richtig toll an dieser langen Zeit. Ansonsten wollte ich noch sagen, dass ich das so verstanden hatte, dass die Orga-Gruppe selbst immer wieder wechselnd war. Also es war jetzt auch eine neue Orga-Gruppe, die sich da gefunden hatte, offensichtlich. Mit Einzelnen, die schon das letzte Mal dabei waren, aber diesmal dann nicht so viel mitgemacht haben oder irgendwie sowas. Ja. Lass uns mal inhaltlich einsteigen, ne? So aus so einer queeren Perspektive.
Inhaltlich einsteigen.
Machen wir es nicht schon.
Sind wir schon längst, ja.
Also ich finde es ja auch noch, also ich finde es ganz schön noch zu erzählen, dass das Ich finde, dass das mit dem Kind total super geklappt hat. Das war jetzt unser zweiter Campingurlaub, den wir so gemacht haben. Aber der letzte war ganz anders, als wer sich dafür interessiert. Wir haben dazu mal eine Folge gemacht. Es ist aber auch echt schon 2 Jahre her und wir als Gruppchen sind ja irgendwie auch ja mehr zusammengewachsen in den letzten Jahren oder haben irgendwie mehr uns an, also das Kind ist größer geworden oder älter, größer auch, aber älter auch.
Und die Folge war auch nicht so gut.
Nee. Und wir haben, also es wird sicherlich nicht nur daran gelegen, aber es gab halt, egal, Cut, nochmal von vorne. Ich finde, es hat mit dem, dass das total gut funktioniert hat, mit dem Kind da dahin zu fahren. Dass also dieses Konzept, da sind, also die Idee, dass da irgendwie Kinder eben auch vorhanden sind und da auch irgendwie also Bewusstsein dafür gibt, dass Kinder anwesend sind, hat, finde ich, für das Kind, mit dem wir zusammenleben, den perfekten Rahmen geschaffen, so eine super Mischung zu sein aus, es gibt irgendwie einen Rahmen, es gibt irgendwie auch so Burggrenzen, also so physische, also geografische Grenzen irgendwie, die da sind, die aber irgendwie, also irgendwie hat dieses Areal irgendwie, obwohl es überhaupt nicht in sich irgendwie reingezäunt oder irgendwie sonst groß irgendwie, aber es halt so, wirklich so angelegt, dass es jetzt erstmal schon so ein, klar so ein Innen und Außen gab und trotzdem gab es halt wahnsinnig viel Fläche irgendwie und viel Areal und so und so der Raum, der also der physische Raum war irgendwie, Raum war irgendwie total total groß so und auf der anderen Seite gab es eben aber auch dann so ein Strukturen, die so Tagesstrukturen, Ablaufstrukturen und so weiter und so fort, die das Ganze halt irgendwie gut durchstrukturiert haben und trotzdem eben noch genug Freiheit irgendwie gelassen haben, so sodass es eigentlich faktisch so war, dass, also gefühlt war es für mich so, das Kind ist morgens aus dem Zelt geschlichen und wir haben es abends am Lagerfeuer wieder eingesammelt und ins Bett gesteckt. Also so, also natürlich gab es auch mal durchaus irgendwelche dazwischen Interaktionen und so und wir haben uns auch gesehen und wir haben uns auch mal unterhalten zwischendurch und so, aber ansonsten hatte ich so das Gefühl, dass es total gut funktioniert, das Kind einfach machen zu lassen und irgendwie, man sieht sich mal zwischendurch und so und es gibt irgendwie genug Halt und Struktur und auch Besprechungsraum, um irgendwie miteinander irgendwie zusammen auch da zu sein. Aber er konnte auch irgendwie total gut da sich alleine oder eben nicht mit uns zusammen, sondern eben so eigene Leute suchen und mit dem irgendwas machen und so und hat das irgendwie da total gut hingekriegt irgendwie oder es hat irgendwie gut geklappt, so mit Aufgaben übernehmen und mit Leuten irgendwas auf die Beine stellen und solche Sachen irgendwie, also es war irgendwie ziemlich super.
Ja.
Fand ich auch. Also wir hatten ja immerhin noch unser Familienplan,
ja. Genau.
Also da haben wir uns dann schon nochmal gesehen.
Ja, also nein, ja, wir haben, sollte auch nicht so klingen, dass wir das Kind gar nicht mehr gesehen haben, aber so, also gefühlt fürs Kind auch immer so, na gut, okay, dann setzen wir uns mal kurz zusammen, aber danach will ich auch wieder machen gehen, so, was auch immer.
Ich glaube auch, so, diese Strukturen waren total befreiend, das hatte ich auch bei den anderen Kiddies so, das Gefühl, dass das für die echt so total super war. Also das hing ja auch in dem Camp mit drin, um das jetzt nochmal so ein bisschen weiter zu erklären, das war halt nicht nur, wie leben wir mit Kindern zusammen, sondern dieses Camp hatte halt auch so den Anspruch, Kinder da sehr gleichwertig mit reinzunehmen und in die Strukturen einzubinden und auch an den Entscheidungsprozessen irgendwie teilhaben zu lassen. Und das hat zumindest für unser Kind, der ja nun auch etwas älter schon ist, der ist ja 9,5, hat das total gut funktioniert. Also der kennt das ja nun auch schon teilweise von uns und auch teilweise aus seiner Schule. Kennt er so Plenarstrukturen oder von anderen Camps, auf denen wir waren. Und der hat da echt sehr selbstverständlich irgendwie mitgemacht, soweit es ihm irgendwie Bock gebracht hat. Und hat zum Beispiel, also während Steff und ich irgendwie in der Putz-AG uns vergnügt haben und Marlene in der Internet-AG unterwegs war, war er halt in der FOKÜ dann tätig. Und das hat er halt für sich entschieden und so. Und dann halt später auch im Kinderrat, als es dann den Kinderrat auch gab. Also es fand ich total gut. dass das für ihn auch so richtig gut funktioniert hat. Und das fand ich auch an diesem Camp mit auch am besten, dass das so toll funktioniert hat, da die Kinder oder die Jüngeren mit einzubringen, soweit die schon sich einbringen konnten oder wollten.
Ja,
oder
so. Also entweder eben die Möglichkeit zu bieten, sich aktiv einzubringen, ja, oder eben als so als volle Teilnehmende irgendwie anzusehen und eben dann sozusagen mit all den Bedürfnissen, die dann irgendwie zumindest erfassbar sind, ja, oder sowas, mit einzubinden in das Camp-Selbstverständnis oder eben in die Camp-Strukturen oder sowas. Ich fand auch, das war, hat sich doch sehr bemerkbar gemacht.
Ja. Ich fand es ganz spannend, weil es, weil dieses Camp ja schon so Strukturen hergestellt hat, die einfach nicht so alltäglich sind. Ne? Weil einfach sonst in unserem Alltag sind Kinder halt eher so, ja, sind halt eher auf diese Rolle der Kinder und der relativ Machtlosen zurechtgestutzt. Und das war ja gar nicht so. Also da wurde ja schon sehr darauf geachtet, dass der Raum da irgendwie anders strukturiert ist. Und an ihm hatte ich das Gefühl, kann ich das total gut sehen, wie das funktioniert und wie, was für Potenziale er da auch irgendwie plötzlich freisetzen konnte, ja, und so.
Das ach, war schon für 50 Leute, ne?
Ja, krass. Also wirklich, also ich habe auch häufiger mal wirklich mit offenem Mund dagestanden. Er hat irgendwie, also ich weiß nicht, ob die Hörenden so Vorkühlgeschirr kennen, das sind halt ja diese riesigen Töpfe, irgendwie so ein Topf für 300 Liter oder so, und der hat da halt irgendwie dann so mit seinen 9,5 Jahren Grießbrei für alle gemacht oder so. Also es ist schon, fand ich schon richtig cool. Also offensichtlich haben die Strukturen das da hergegeben, dass der da auch so über sich selbst schon rauswachsen konnte, so ein Stück. Und das fand ich super. Also für Kinder auf jeden Fall sehr empowernd, hatte ich das wahrgenommen.
Eigentlich fast schade, dass nicht noch mehr in seinem Alter gewesen sind, weil das wirklich, also es gab ein paar, aber es war wirklich, also die Mehrzahl der jüngeren Menschen waren
im Krabbelalter.
Naja, so U5, also so irgendwie ganz Baby, ganz frisch geboren bis, also Vorschule, also Schule war, also die wenigsten waren in der Schule, also aber wirklich Kleinkinder, würde ich sagen, so. Also da waren wirklich, also irgendwann wuselten da wirklich so viele rum. Also es waren wirklich richtig viele. Und auch sehr lustig, die Armada an Babyfonen, großartig, die da irgendwie abends immer am Start war. Und dann gab es, das Kind war irgendwie...
Dann gab es eine Lücke, ne?
Dann gab es da irgendwie so Grundschulalter waren... dann noch ganz paar und dann gab es irgendwie, ja, und dann aber so älter war dann schon fast gar nichts mehr, oder? Also
dann gab's ja, dann kam er und dann die nächst ältere war dann ja auch tatsächlich die 16-Jährige, glaube ich.
Genau, und die ist dann schon alleine da gewesen.
Genau.
Ja, genau.
Und das ist ja schon...
Ach stimmt, also, das hatte er ja auch gesagt, dass er da zwischen ihm und der nächst älteren, da gab es da niemand mehr. Also das, eigentlich würde dieses Camp das total gut hergeben, noch, also gerade diese Strukturen würden eigentlich total gut hergeben, dass das gerade Kinder in dem Alter, es gab ein paar und ich glaube, für die war das auch richtig super so, dass da schon auch so Strukturen da waren, so Mitbestimmung und eigene Workshops anbieten und solche Sachen, da gab es ja schon durchaus auch und das Kind hat es ja auch gemacht, auch einen eigenen Workshop, also zumindest irgendwie auch eine eigene Aktion irgendwie ins Leben gerufen und solche Sachen und das war schon relativ cool und es war eigentlich fast ein bisschen schade, dass das nicht noch mehr Kinder in dem Alter gab, die da schon auch so viel von haben. Dann. Also ich weiß nicht, was die Jüngeren davon hatten, so, aber das, Kinder in dem Alter auf jeden Fall.
Ja, oder auch die Möglichkeit haben, einfach auch gemeinsam über Sachen zu diskutieren oder sowas. Mhm. Also auch das kann ja dann irgendwie cool sein. Ich würde auch nochmal kurz so als Info so eben dieses Entscheidungsstrukturen und Informationsflussstrukturen
erklären. Stimmt, die waren da ganz spannend.
Weil es ja, also darauf basiert ja so relativ viel auch sowas wie unsere Tätigkeiten in irgendwelchen AGs oder
ja,
genau. Und zwar gab es eine Mehrfachteilung in den Entscheidungsstrukturen, weil eben von Seiten der Orga relativ deutlich formuliert wurde, zumindest der Wunsch formuliert wurde, eben das nicht alles alleine zu tragen, weil das eben auch dann extrem viel für viele Leute auf sehr wenigen Schultern ruhen würde. Auch gerade so diese das ganze Spektrum, das so in einem Camp stattfindet. Und aber es ist eben durchaus, also es gab eine Orga-Gruppe auf dem Camp. Und es wurde quasi vor Beginn des Camps oder zu Beginn des Camps wurde mit den Anwesenden eben über die Entscheidungsstruktur abgestimmt. Wurde dann ein Modell vorgestellt, das die Orga-Personen eben vorbereitet hatten. Was eben daraus bestand, dass es eben AGs gibt, die selbstbestimmt arbeiten. Das heißt, dass es eben keine Entscheidungsfindung in großen Plenars gibt, sondern dass eben die das selbst organisieren müssen und aber auch dann können, sozusagen eine freie Entscheidungsmacht haben. Und dass eben dann aus diesen AGs heraus wiederum dann Einzelpersonen sowohl an Orga-Plena teilnehmen, in denen dann einfach berichtet wird, wo vielleicht gerade noch was hakt, wo was fehlt, irgendwie, damit so alle so ein bisschen auf einem Stand sind. Plus, dass sie teilnehmen an einem täglichen Treffen, das IGIT genannt wurde.
Da sollten alle dran teilnehmen, da, eigentlich.
Ja, Moment. Es geht jetzt erstmal nur um die AG-Leute. Ich bin ja noch bei den AGs. Also. Dass ein Muss war von irgendwie, wenn in dieser Entscheidungsstruktur sozusagen ein Soll, dass aus den AGs irgendwie mindestens eine Person in diese IGITs, den informativen großen Informationstreffen, also IGIT, entsandt wurden, um eben sozusagen allen zu erzählen, dem Camp sozusagen zu erzählen, was gerade irgendwie Stand der Dinge ist, generell nochmal die Arbeit der AG vorstellen für Leute, die frisch zum Camp dazugekommen sind, dadurch dann eben auch die Möglichkeit geben, dass sich Leute noch anschließen können und halt einfach so kurz zu berichten irgendwie, was läuft und irgendwie wie es läuft und vielleicht dann auch nochmal zu sagen, irgendwie bekannt zu geben, wann sich die AG vielleicht das nächste Mal trifft oder so. Und dann dadurch haben halt irgendwie dann auch die Leute schon mal wenigstens ein Gesicht oder eine Stimme gehört oder gesehen, die sie halt dann mit bestimmten Themen in Verbindung bringen können. Und zwar am Anfang auch tatsächlich eigentlich ganz frei, was für AGs sich da gründen. Mhm. So, es wurden schon nochmal kurz, um das abzuschließen. Und die Idee ist halt, wenn eben eine AG irgendwie, wenn jemand meint, dass irgendwie was in der AG fehlt oder dass irgendwie nochmal da irgendwas missfällt, dass es eben auch nicht in einem großen Plenum diskutiert wird, sondern dass klar ist, dass eine Person, die dann gerade Kritik an einer AG hat, dann eben zu einem AG-Treffen geht und das dann innerhalb dieser AG auch diskutiert wird und was dann damit gemacht wird, dass es halt also immer in kleinen Gruppen bleibt. Was ich erstmal einen wirklich sehr schlauen Gedanken.
Das war total super, ja.
Echt.
Es hat auch so semi-gut eigentlich funktioniert, ne?
Ja, also ich glaube dafür, dass es so das erste Mal irgendwie da war und sehr auch so von der Orga-Seite, was ich so mitbekommen habe, eben auch so dieses, naja, haben uns halt mal so ausgedacht,
ja.
Ding ist, fand ich das als Start für so ein Konzept echt ziemlich gut. Es war halt, also ist klar, sie hatten schon so ein bisschen vorbenannt, was es so für sinnvolle AGs geben könnte.
Mhm.
Aber es wurde halt schon gesagt, irgendwie so, dass sich das halt auch alles irgendwie noch gründen oder herausbilden kann, irgendwie was so AGs angeht. Dann noch ganz kurz zum Informationsfluss, der ja damit dranhängt, irgendwie, weil dann zum Beispiel eben doch nicht alle an diesen AGs teilnehmen können oder so. Da war erstmal nicht grob, wirklich groß was vorbereitet, außer irgendwie sowas wie Lageplan und Lager, Quatsch, Camp-Regeln.
Ja.
Kommt noch aus so Zeltlager.
Okay.
Sprech. Entschuldigung. Also Camp-Regeln, aufgelistet, die offensichtlich auch noch eher aus, die eben auch aus den letzten Jahren entstanden waren. Und dann gab es noch einen auf, an einer Hauswandseite von diesem Tagungsgästehaus gab es eben einen großen Plan, in dem einen großen Terminplan sozusagen, in dem dann immer so die immer Workshops und sowas angepinnt werden konnten, mit so einem freien Raum auch noch, in dem erstmal so Workshop-Ideen oder überhaupt Session-Ideen irgendwie angepinnt werden konnten. Plus, dass da eben schon Zeitplan war, mit wann gibt's Essen und sowas. Und das war immer für den jeweiligen Tag plus
morgen.
Plus den, den darauffolgenden Tag wurde es dann immer so verschoben. Und dann gab es noch gleiches Haus, quasi um die Ecke an der Wand, noch einen etwas kleineren Plan, der etwas tiefer hing, der sozusagen besser einsehbar war, auch für kleinere und jüngere Menschen, in denen dann auch nochmal entweder in verständlicherer oder einfacherer Sprache oder mit Symbolen so ein bisschen versucht wurde, noch zu erklären, was denn dann, was da, was so stattfindet, von dem dann zumindest auch ab ausgegangen wurde, okay, das ist jetzt etwas, was extra für Kinder angeboten wird, oder es ist was, was eben auch für Kinder interessant sein kann. Und ich glaube, so als eine der AGs, die sich herausgebildet hat, gab es dann eben auch sowas wie Mitbestimmung von Kindern, und daraus hat die sich dann auch so als zusätzliche Entscheidungsstruktur auf der Kinderrat dann ausgebildet. Und ja, ich glaube, jetzt nochmal inhaltlich gab es halt irgendwie, was gab es denn alles so für AGs?
Achso, AGs, ich dachte, du bist schon bei den Workshops.
Nein.
Also, es gab die Putz-AG, die aus, die, ihr beide und noch eine dritte Person.
Ja, erst. Die fabelhafte Putz-AG.
Ja, er war super. Er war richtig super, ja. Ihr habt auch also richtig tollen Putz.
Rock the Repo.
Genau. Es gab eine Fokü-AG, die sich halt ums Essen gekümmert haben.
Da lohnt sich, also wenn ich kurz,
ja.
Da lohnt sich ja schon, dass es irgendwie Leute gab, die eben so diese Grundstruktur schon
vorbereitet also, ja, haben. Ja, ich wollte, hätte jetzt auch noch
eher was so die Möglichkeit, Entschuldigung, war es mir so am Aufziehen?
Ja.
Ich ja. Dachte, okay. Ich wusste nicht, dass wir gerade auf das so im Aufziehen ist. Entschuldigung.
Ja, ich wollte gerade erstmal nur die AGs aufzählen. Oder die, die mir einfallen. Ja. Also es gab diese Fokü-AG, die, ja. Da soll ich jetzt noch was dazu sagen?
Nein,
oder?
Nein. Du bist doch gerade aufziehen.
es gab eine Müll-AG.
Oh, die war
ja,
unterbesetzt.
Ja, die war sehr unterbesetzt.
Der war tapfer, echt.
Es gab, also, hattest du das schon gesagt, dass es darum ging, dass die Leute eben nicht dafür zuständig waren, es zu tun, sondern dafür...
Nee, das, hab ich nicht.
Das war nämlich das Wichtige. Das Wichtige war, diese AGs waren nicht dafür zuständig, die Arbeit zu machen, die dann da dran hängt sozusagen, sondern das zu organisieren, damit sie gemacht wird. Also es ging halt dafür darum, Strukturen zu schaffen. Also bei den meisten AGs ging es darum, Strukturen zu schaffen, damit die Dinge, die gemacht werden müssen, gemacht werden.
Ja.
Zum Beispiel putzen oder was passiert mit dem Müll oder so. Oder wie ist es mit dem Essen? Also man musste nicht zwingend in der Fokü-AG sein, um mal zu kochen. Dafür musste man nicht gleich AG-Mitglied sein und immer bei dem Plenar dabei sein und so. Sondern es ging dann eben bei den AGs eben darum, diese Strukturen eben herzustellen. Also das heißt nicht, dass ihr beide da die ganze Zeit geputzt habt. Es gab, genau, ich war in der Internet-AG, also es gab irgendwie so ein, es gab ein Internet, also es sollte eigentlich ein internetfähigen, also es gab, sollte einen Ort geben, an dem man ins Internet kann, mit einem Rechner, und die Aufgabe war halt, den irgendwie zu bereitzustellen, was irgendwie auch, naja, am Ende gab es, es gab die ganze Zeit die Möglichkeit, ins Internet zu gehen, wenn auch ganz anders als ursprünglich mal geplant. Dann gab es Kinderbetreuungs-, also so die Organisation von Kinderbetreuungs-AG. Es gab eine Patenschafts-AG, weil es so, war, gab auch die Idee, so ein Kinderpatenschaftsmodell zu machen, wo halt Leute sich einzeln Also nochmal gezielter, also auch oder persönlichere Bindungen oder Verbindungen zu Kindern irgendwie haben können oder eben, wo es eben nicht darum geht, mal eben für 2 Stunden auf irgendwelche Kinder aufzupassen, sondern eben so eine Idee, irgend so ein Modell aufzubauen, wo halt Kontakt zwischen Erwachsenen und Kindern hergestellt werden kann, was auch vielleicht ein bisschen verbindlicher ist als nur für so 2 Stunden. So. Mhm. Dafür gab es ein AG, bei dem Versuch, das aufzubauen.
Die Mitbestimmungs-AG gab es noch. Also es gab sowohl eine, es gab schon noch
was. Gab es noch eine extra AG dafür, wie können Kinder mit?
Ja, ich glaube,
noch,
ja.
Also, okay, ja, es kann sein, ja.
Ja.
Nochmal so eine, wie können Kinder nochmal auch an so Entscheidungsstrukturen eingebunden werden, AG, ja, okay.
Dann, und es gab noch die, mach weiter.
Also mir fällt jetzt gerade noch das Awareness-Team ein, was nicht Awareness-Team hieß, sondern Unterstützerinnengruppe, genau. Die auch als AG quasi fungiert haben, aber insofern nochmal ein bisschen anders waren, weil die wahnsinnig doll schon als Gruppe eben, also vorher schon sich vorbereitet hatten und auch da nochmal deutlich mehr auch, also das war eben eine, die gab es schon vorher, eine AG, die gab es schon vorher oder eben diese Gruppe. Es gab schon durchaus auch Einladung da noch, wenn man das gerne möchte, noch mitzumachen, aber jetzt nicht so einfach so, wie man das auch so bei der Müll-AG oder so. Also das war schon auch klar, das ist jetzt auch politisch irgendwie insofern nochmal anders, als dass das so eine semi-offene Gruppe gewesen ist, sage ich jetzt mal.
Sind aber einige noch dazu.
Ja, es sind noch welche dazugekommen, aber es war die Ansage tatsächlich relativ deutlich, wenn jetzt Leute mitmachen wollen, dann sollen sie sich melden und dann werden wir in der Gruppe darüber sprechen. Hm. So, und dann können wir mal gucken, wie das aussehen kann, das Mitmachen. So. Also es war jetzt nicht so dieses Jahr, ja, kommt mal alle vorbei und wir machen mal Unterstützung. So.
Und ich glaube, es gab noch eine AG Workshops für Kinder. Also nicht nur dieses Kinderbetreuung organisieren, sondern auch noch Angebote für Kinder machen. Glaube ich, aber ich bin mir nicht so sicher.
Und es gab LFTI AG, die auch jetzt nicht so wahnsinnig viel getan hat, aber.
Das waren wir.
Ja, yeah. Genau, das waren wir. Plus noch
andere.
Genau. Aber das war dann irgendwann, hatte sich dann das wiederum in andere Strukturen hin bewegt. Ja. So.
Es gab noch ein Kulturprogramm.
Die
Abendprogramm.
Stimmt. Ja.
Und dann gab es irgendwann, glaube ich, noch die AG Abbau.
Ja.
Die gab es von Anfang an.
Ja.
Die AG, wir müssen uns darum kümmern, wie der Abbau stattfinden wird, weil es im Jahr davor wohl eine ziemliche Katastrophe gab, weil nämlich am Ende nur noch ganz, ganz wenige da waren, die dann das ganze Camp irgendwie mit extrem wenig Leuten plötzlich abbauen mussten, weil alle abgehauen sind vorher.
So ein Abbaugate, das auch so sehr deutlich noch in das Jahr hineinragte. Also das saß einigen noch echt in den Knochen.
Ja. 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 Ich glaube, das war's, oder? So ungefähr.
Also schon eine ganze Menge.
Ich fand ja, dass diese Struktur, also ich fand das eine total gute Idee, das so zu machen. Also gerade, weil das ja auch so einem so diese ganzen ellenlangen Diskussionen in der Mittagshitze erspart, bei so einem Plenum täglich. Ich fand die Idee total gut, zu sagen, wenn man Bock hat, sich mit bestimmten Sachen auseinanderzusetzen, dann geh halt hin und kümmere dich drum. Und wir sind so viele, um das alles irgendwie hier miteinander ständig diskutieren zu müssen. So. Oder zu können. Es hat halt irgendwie auf die Schnelle der Zeit, ich würde sagen, also für die Schnelle der Zeit hat es erstaunlich gut funktioniert, aber es hat auch schon ganz schön doll gerumpelt irgendwie an ganz vielen Ecken und Enden so. Aber das gehört wahrscheinlich auch so dazu, dass es irgendwie rumpelt, ne? Und da muss man irgendwie mit leben, so das, genau.
Also strukturell fand ich es schon ganz spannend. Also diese Putz-AG hat sich tatsächlich nur ergeben, weil es diese klassische Situation gab. Es war irgendwie relativ am Anfang Plenum und es wurde von der Orga-Gruppe gesagt, es gibt noch niemanden, der die sich ums Putzen kümmert. Und wir waren irgendwie alle, nee, besonders Steff und ich waren irgendwie, ja, Marlene nicht, du warst ja nicht dabei. Also Steff und ich waren schon beide irgendwie so da reingegangen, so, Gendercamp gerade hinter uns mit sehr viel Orga-Arbeit. Wir machen jetzt keine Orga-Arbeit. Und dann gab es so diese fatale, wer kümmert sich ums Putzen? Pause. Stille. Und schon hatten wir die Putz-AG irgendwie gestartet. Also das fand ich schon, ja, das fand ich sehr, sehr aussagekräftig, dass also diese wahrscheinlich nicht besonders beliebte Repro-Arbeit des Putzens niemand machen wollte und dass wir das dann gemacht haben, weil ich halt auch einfach, ich bin immer so der Typ für, oh Gott, das will keiner machen, okay, dann mache ich es dann doch noch, es muss ja gemacht werden. Und ich fand es auch sehr bezeichnend, dass dieser eine Typ da echt bis kurz vor Schluss mit seiner Müll-AG alleine war, obwohl er immer wieder versucht hat, Leute zu holen. Mhm. Und das wollte halt auch kein Schwein machen. Ne? Und er war halt auch so einer, der dann immer meinte, ja, ja, ich kann das schon auch noch alleine machen, aber es wäre nett, wenn noch jemand dazukommt. Ja, natürlich niemand mehr dazugekommen. Also die beiden, diese beiden AGs da irgendwie so ein bisschen genau gerumpelt haben, fand ich schon sehr bezeichnend.
Naja, also meine Internet-AG hat durchaus auch gerumpelt.
Ja, aus anderen Gründen.
Ja.
Ja. Genau, das ist auch bezeichnend, ja. Auf jeden Fall.
Ja, weil ansonsten eben von der Putz-AG an sich irgendwie hatten wir erstens noch totales Glück durch die dritte Person, die zu uns kam, dass wir uns sehr schnell auf den Konsens bewegt haben, ja. Und zur Not auch ein 50-prozentiges eine Cis-Typen-Putzquotierung hätten durchdrücken können.
Was dann gar nicht nötig war.
War gar nicht nötig. Genau.
Und das war unser Plan. Haben wir das überhaupt schon mal erzählt?
Ja. Quotierten Putzplan gedrückt. Ja. Ja.
Aber es musste gar nicht so weit kommen.
Also ihr wolltet mit einem quotierten Putzplan drohen, aber musstet noch nicht mal damit drohen. Ja.
Am liebsten hätte ich eigentlich auch gar nicht geputzt. Das wäre noch viel toller, hätte ich eigentlich noch viel toller gefunden, gar nicht zu putzen. In der Putz-AG zu sein, gar nicht zu putzen. Fand es jetzt auch nicht so schlimm, dass es letztendlich dann doch nicht dazu kam, aber also bei mir war es auch erst so dieses, oh, irgendwelche Grundstrukturen mittragen, aber das gehört halt dann auch dazu, weil es ist halt dann einfach Grundstock irgendwie für ein Camp. So, und da greift dann eben auch mein Selbstverständnis irgendwann. Und im Nachhinein war ich auch total froh, das gemacht zu haben. Also es war so, am Anfang war es echt so dieses, oh nee.
Aber nee. Da muss ich ja auch noch kurz erzählen. Stößchen an dieser Stelle an die betreffende Person. Es kamen ja später noch Bekannte von uns, die wir schon vom Gendercamp kennen. Und der meinte halt dann auch, hat uns irgendwie so getroffen oder hatte mich dann getroffen und meinte dann auch nur so, ihr habt euch ja schon ganz hervorragend integriert hier ins Camp. Und ich war auch nur, ja, konnten wir nicht Nein sagen.
Also das war auch betreffend auf die
genau, weil wir alle irgendwelchen AGs drin stecken oder an irgendwelchen Orga-Aktivitäten beteiligt waren. Ja, sehr gut erkannt. An dieser Stelle, ich habe mich sehr gefreut, die betreffenden Personen da zu treffen. Ja. Genau, wir waren am Anfang, weil wir ja die ersten Beziehenden waren, dann plötzlich die FLTI-Gruppe, was dazu geführt hat, dass wir den Bereich abtrennen durften und ein Schildchen aufgestellt haben. Dann geht's schon los mit dem Geld. Genau. Also was ganz spannend war, fand ich so aus queerer Sicht, war so die Diskussion um dieses Schild. Also es sollte halt, der Bereich sollte irgendwie gekennzeichnet werden, dass da nicht jeder reinläuft. Weil es dann gleich am Anfang auch, als es noch nicht großartig gekennzeichnet war, gab es dann auch gleich die Situation, dass sich Leute da halt hingestellt haben, die da definitiv nichts zu suchen hatten und dann irgendwie halt rauskomplimentiert werden mussten, was ja dann an sich immer schon so ein bisschen doof ist. Ja, es muss ja nicht bis dahin kommen. Und dann sollte es also irgendwie eine Kennzeichnung geben und diese Kennzeichnung war dann halt von Anfang an halt so ein bisschen so, Kennzeichnung ist schwierig. Also es gab wohl offensichtlich aus dem letzten Jahr oder so ein Schildchen mit, das hieß
Frauen-Lesben-Trans-Bereich.
Transgender?
Nee, ja, Frauen-Lesben-Trans-Gender-Bereich, genau. Ja.
Und da war klar, das ist es nicht irgendwie. Da fehlt halt irgendwie zu viel. Und wir haben dann relativ viel darüber diskutiert, was auf diesem Schild stehen kann. Und das fand ich auch so queere Perspektive sehr, sehr spannend, weil es halt so wieder die übliche Diskussion war, die irgendwie nie so ein wirkliches Ende hat oder auch nie so die richtige Lösung findet und so. Und wir haben uns jetzt in Bezug auf das Camp geeinigt auf diverse Lösungen, was ich dann auch irgendwie so ganz spannend fand. Also es ging damit los, dass wir als Anfangsgruppe ein Schild gemacht haben, das hieß dann tatsächlich FLTI unterstrich Sternchen, mit möglichst vielen Möglichkeiten, sich da einzutragen.
Die
Also sich da,
auch noch mit Sternchen immer jeweils, ne? Also
stimmt,
F-Sternchen,
F-Sternchen,
L-Sternchen,
L-Sternchen,
ja.
T-Sternchen, I-Sternchen, unterstrich Sternchen. Genau, so hieß das. Und was halt irgendwie möglichst vielen Möglichkeiten offen gelassen hat, sich da irgendwo zu subsumieren. Und dann wurde im Laufe der Zeit, als dann noch mehr Leute gekommen sind und dann auch mehr Leute dann auf diesem Platz gelandet sind und es dann auch abendliche Treffen da am Dorfplatztreffen gab, die sehr nett waren, da wurde dann nochmal so ein bisschen mehr über diese Schilderpolitik gesprochen. Und da wurde dann noch ein Schild gemacht, auf dem standen dann so Selbstbezeichnungen, was ich sehr nett fand. Also es gab so auf der einen Seite dieses F-Sternchen, L-Sternchen, T-Sternchen, I-Sternchen, Unterstrich-Sternchen-Schild. Dann auf einer anderen Seite von diesem Bereich gab es ein Schild, auf dem Leute dann ihre Selbstbezeichnungen aufschreiben konnten. Ich weiß nicht, ob die das bis zum Ende dann auch noch mehr gemacht haben.
Also da standen dann schon ein paar so drauf.
Und dann haben wir, hatten wir an dieser Infowand, von der Steff vorhin schon erzählt hat, da gab es dann tatsächlich auch nochmal den Hinweis, dass es nicht für Cis-Männer ist, ne? Glaube ich, stand da irgendwo. Ich glaube, da hatten wir uns drauf geeinigt.
Ja, ich hatte das mir dann auch, also ich wusste, dass es gemacht wurde, aber ich hatte es
Ja.
gar nicht gesehen
Ja, ich
und
hatte es auch nicht gesehen. Ich meine, es hätte aber da sein müssen.
also es
Aber
gab
was
auf
auf
jeden
jeden
Fall einen
Fall,
Text da noch
genau,
mal
was
irgendwann,
da auf
ja.
jeden Fall nochmal stand, war nochmal ausgeschrieben: Frauen, Lesben, Trans, Inter. So, das ist irgendwie, das fand ich so ganz, ganz nett, als so eine zwischendurch mal festgelegte Lösung, da möglichst viele unterschiedliche Herangehensweisen auch abzubilden.
Ja.
Sodass auch irgendwie klar wird, keine der anwesenden Personen ist irgendwie völlig konform mit diesen drei Lösungen. Aber irgendwie finden wir uns irgendwo dazwischen wieder. Das fand ich so ganz, ganz spannend, so als Output von dieser Diskussion. Genau, und dieser FLTI-Bereich hat auch gleich zu Unmut geführt.
Also es gab immer wieder Versuche, so die Legitimationsfrage zu stellen. Oder die wurde halt auch gerne, also, oder darüber zu diskutieren. Was ich ganz spannend fand, war, dass, soweit ich weiß, sich eigentlich niemand so richtig bereit erklärt hatte, da ernsthaft lange darüber zu diskutieren, ob wie legitim dieser Bereich jetzt ist. Oder dass auch immer relativ klar bei den Informationstreffen gesagt wurde, okay, den gibt es da, und da gibt es auch noch den Wunsch, darüber zu diskutieren. Und da ging es nämlich genau um diese Schilderfrage. Aber es soll nicht über die
Das habe ich
Legitimation. Nee,
gesagt.
nee, das waren noch andere, die das
Ach
gesagt
so.
haben.
Ich habe es auch gesagt.
Auch,
Also
okay.
auch Steff hat es
Ja.
auch gesagt.
Es waren auch noch andere außer ihr
Bin hier so
beiden.
eine FLTI-Diktatur aufgebaut.
Ja.
Also es, nein, es gab durchaus,
Scheinbar.
es gab durchaus nicht nur von uns, sondern auch von anderen hier immer mal wieder auch den Hinweis, dass jetzt nicht darüber diskutiert werden soll, ob wie sinnvoll das jetzt ist, dass der da ist. Nichtsdestotrotz gab es, also mir persönlich, ich hatte so sehr, also zwei, also anderthalb, also eine echt heftige Auseinandersetzung mit einer Person,
Echt?
ob der Legitimation dieses Ortes, also die mich wirklich auch richtig fertig gemacht hat. Es gab, aber es war beileibe nicht die einzige. Also es gab durchaus irgendwie auch die ganze Campzeit über immer mal wieder auch aus verschiedenen Ecken so das große Warum.
Also ich glaube, mein persönliches Highlight war echt. Ich dachte, das ist ein integratives Camp. Warum muss es denn diesen Bereich jetzt geben? Das fand ich super.
Ja.
Ja. Genau. Also der Bereich hatte sehr seine Berechtigung.
Da ist mir auch im Nachhinein nochmal aufgefallen. Also erstens ist mir eingefallen, einfach mal zurück zu fragen, was soll denn da
Ja,
integriert werden? Und
das
dann ist
wäre
es
schön.
tatsächlich so, ich kann mir diese Frage nicht beantworten, was bei dieser Aussage eigentlich das Integrieren bedeutet. Also
Ja,
es ist, weil es ist
ja.
einfach total, hä?
Ein integratives Camp.
Ja.
Das ist super.
Ja, hier sollen heterosexuelle Kleinfamilien
Integriert
integriert
werden.
werden.
Ja, genau, wo wir bei den Strukturen gelandet sind. Also es war sehr hetero, das Camp. Und ich glaube, dass so die FLTI-Strukturen so massiv durchgedrückt wurden, lag eigentlich nur daran, dass die Leute, die sich darum gekümmert haben, relativ viel Erfahrung mit so Camp-Strukturen hatten und das einfach gnadenlos durchgedrückt haben. Und die befreiten Heteros, die das nicht so integrativ fanden, halt so nicht so die Handhabe hatten, dagegen anzugehen.
Ja, plus, dass es einfach auch so als sehr klare Verwebung irgendwie mit den Organisierenden, zum
Ja.
Beispiel dann mit der Geschichte des Camps zu tun hat, dass einfach in der Geschichte des Camps halt dann einfach auch ganz viel FLT oder FLTI oder irgendwie sich queer verortende Personen, so dass das mit drin steckt und dass das eben auch eine Rolle spielt. So, das las ich für mich eben auch schon aus den Ankündigungstexten so heraus, die ich irgendwie auf dem Blog vorher gelesen hatte.
Ja,
Ja.
also es war sehr aware, würde ich sagen, was das angeht. Trotzdem hat es nicht dazu geführt, dass das Camp jetzt besonders queer war, würde ich sagen. Also es
Das
war
sowieso
schon,
nicht.
es war, also es waren einfach wahnsinnig viele Heteros da. Im Vergleich zu, naja, sich irgendwie queer verortenden Leuten. Es wurde dann später, also am Anfang waren wir echt nahezu alleine. Es gab noch so ein paar andere Leute, aber das war wenig. Später wurde das dann mehr und dann auch, als dann halt auf diesem, na, in diesem FLTI-Unterstrich-Bereich mehr Leute waren, konnten dann halt auch richtig Workshops angeboten werden, die dann halt auch nur von den Leuten besucht werden sollten. Und da wurde es dann für mich auch tatsächlich spannend nochmal inhaltlich, was vorher irgendwie immer so ein bisschen untergegangen ist. Also ich hatte ganz häufig so das Gefühl, bei irgendwelchen Workshops so am Wochenende, am ersten Wochenende, dass ich so über einen bestimmten Punkt nicht rauskomme. Also es gibt irgendein Thema und die meisten Leute in diesem Workshop sind hetero und ich komme mit meinen Themen einfach nicht weiter, weil die einfach nur bis zu einem bestimmten Punkt mitgehen und entweder ich bringe halt meine Sachen nicht mit ein oder es hat sich für mich zum Beispiel auch ganz häufig so am Anfang diese Dynamik ergeben, dass ich plötzlich so viel mehr wusste an Inhalt als die anderen, dass sich so eine ganz komische, Joke erzählt jetzt irgendwas, Dynamik ergeben hat. Das war so ein bisschen komisch. Also das hat sich dann später nochmal verbessert, als mehr mäßig queer oder FLTI unterstrich definierende Leute eingefunden haben. Da war das dann so ein bisschen ausgeglichener irgendwie.
Das wurde so schlagartig mehr, ne? Also
Ja.
so vom Camp-Erleben war das für mich schon total bezeichnend. Also auf diesem Camp-Bereich waren wir tatsächlich so die Hälfte der Zeit alleine mit unserem Zelt.
Ja.
Was insofern ganz witzig war, weil wir uns relativ weit hinten also eigentlich am
Stimmt.
Ende des
Um viel
Platzes,
Platz zu
um noch
lassen.
möglichst viel Platz zu lassen, genau. Und weil wir ja auch dieses riesige Zelt haben, dachten wir so, quetschen uns da mal hinten in die Ecke so. Und das hatte halt dazu geführt, dass dann zwischen uns und der Grenze zum Rest irgendwie ewig viel Platz war.
Können wir das? Ich habe doch so ein tolles Foto davon.
Ja,
Das
stimmt.
könnten wir
Das
da
könntest du
anpacken
vielleicht
auf
haben wir
YouTube.
Symbolfotos
Ja.
gemacht.
Vielleicht können wir das auch in den Podcast mit
Genau, es gab
reinpacken.
nämlich auch, das haben wir noch gar nicht erwähnt, ein Workshop-Zelt, den FLTI-Palast, der
Ja.
eben auch der quasi, das war so die eine Seite, hat quasi die abgegrenzt, eine Seite dieses Platzes. Und auf der anderen Seite waren wir so. Und dazwischen war dann erstmal lange nichts, außer grüne Wiese. Und was insofern ganz schön war, weil man halt irgendwie auch echt relativ nett da auch so rumliegen konnte und so. Und Auch sonst war der Ort so ganz schön, weil es morgens nicht sofort knalle Sonne gab, dafür dann herrliche Abendsonne dann genau. Eigentlich so, das war so das letzte Fleckchen, was immer noch so von Sonne beschienen wurde abends. Und auch mittags gab es dann da auch noch ein bisschen Schatten. Also von daher war das so zelttechnisch echt ein super Ort so. Und die andere Hälfte des Camps war es dann relativ gut gefüllt, weil schlagartig kamen dann relativ viele Leute noch dazu, die alle vorher auf einem anderen Camp gewesen sind. Die dann, oder, also ich glaube gar nicht alle, aber dann sind,
Auf dem No-Border-Camp waren
ja, die
die
waren
dann
auf dem No
gewesen.
Border Camp, genau. Aber ich glaube gar nicht alle, aber
Naja, viele von
viele
denen.
von denen, also waren dann eben auf dem No Border Camp und sind dann danach dann dahin gefahren. Und haben auch ganz explizit danach gesucht,
Ja,
nach diesem
das ist schon
Camp
mal einiges
irgendwie. Sind angekommen, sofort so, wo ist der LPTI-Bereich? Okay,
heißt,
also. Das fand ich irgendwie, also vom Camp-Erleben war das schon wichtig. Was nicht bedeutet, dass wir am Anfang die einzigen Leute waren, die sich in diesem LPTI-Raum irgendwie verortet haben, aber wir waren die
Nee.
einzigen, die da gecampt haben. So.
Ja,
Also das
genau.
war jetzt nicht so, dass nur die Leute, also dass die Leute, nur die Leute, die auf diesem, in diesem Bereich gewohnt haben, sich in diesem da irgendwie subsumiert haben, sondern es ging halt darum, also die haben dann eben woanders gecampt so und es gab durchaus auch Auseinandersetzungen und thematisches Zusammenfinden oder privates
Ja.
Zusammenfinden und Diskutieren auch schon bevor dieser Platz gefüllter war. Aber da gab es dann plötzlich ja so ein, nochmal so ein Camp im Camp so, was dann auch tatsächlich dann zu einem abendlichen, spontanen, lass uns doch irgendwie zusammensitzen und abends ein, wir haben es dann Dorftreffen auf dem
Ja.
Dorfplatz, weil es hatte sich dann irgendwie so vom Zelten her ergeben, dass wir tatsächlich so einen kleinen Platz in der Mitte übrig hatten und der wurde dann auch gar nicht mehr bezeltet, sondern ist dann tatsächlich so als Treffpunkt rumliegen oder zusammensitzen geblieben als Dorfplatz und da haben wir dann tatsächlich abends total spontan irgendwie entschieden, so lass uns doch irgendwie zusammen erzählen, was wir so für Workshops gemacht haben und also es gab sofort irgendwie so ein Community-Ding irgendwie, das fand ich total toll.
Ja, das war echt
Ich
super.
kannte niemanden davon, also ein, doch eine Person. Ich kannte eine Person von den ganzen Leuten so.
Oh
Und,
ja, Stößchen, falls ihr das hört.
ja. Ich weiß gar nicht, ob wir die gleiche Person meinen.
Ach, macht nichts.
Aber egal, also.
Vielleicht fühlt sie sich angesprochen.
Stimmt.
Ja.
Ja, okay. Ja, also es gab genau eine Person, aber sonst kannte ich halt niemanden und es war dann trotzdem gleich so ein Community-Ding, was ich total super fand.
Ja.
Und dann haben wir abends da zusammengesessen. Die zweite Hälfte und haben über FLTI-Dinge gesprochen.
Das klingt schlimm, nicht? Aber ich finde das nochmal wirklich sehr, sehr, sehr erwähnenswert und unglaublich gut und wichtig, so was da passiert ist. Und auch gerade, weil ich weiß, dass ich das, also so, dass ich schon mal ganz anders ticke und da nicht unbedingt sehr förderlich bin an solchen Strukturen und dass es aber total sinnvoll ist. Also ich habe eine relativ realistische Vorstellung davon, wie es gewesen wäre, wenn es nicht irgendwie so ein Treffen mal gegeben hätte. Weil halt dann alle erstmal für sich irgendwie halt so da irgendwie rumgemacht hätten, irgendwie und zum Zelten gekommen und wir gegangen wären und sich irgendwie, wir uns mal irgendwie gegrüßt hätten, so relativ so ein halb cooles, halb schüchternes irgendwie abchecken und so, vielleicht dann mal ins Gespräch kommen, aber es ist halt so, dass das alles unglaublich lange auch dauert und dann auch nur sehr vereinzelt ist und da einfach so total reinzupreschen und zu sagen, hey, lass uns doch mal alle zusammensetzen und irgendwie uns mal kurz vorstellen, irgendwie um so wenigstens schon mal grob schon mal einen Namen gehört zu haben und irgendwie zu gucken, wo ihr gerade herkommt oder was euch vielleicht so wichtig ist, ob das das erste Mal ist, dass ihr hier seid oder so. Das hat so viel gemacht und das war so unglaublich gut und hat auch so viel, es war auch so effizient, es hat so viel Zeit gespart und irgendwelche Sozialfilme irgendwie
Das stimmt, ja.
erspart. Einfach mal zu sagen, ey, lass uns doch mal hinsetzen. Und es hat auch allen so toll, so gut gefallen, dass es halt dann auch wirklich irgendwie an den folgenden Abenden immer weitergemacht wurde.
Und zwar bis wirklich, bis es dunkel war, also wirklich zum Teil stundenlang, ja. Also das war schon echt witzig so. Also nicht so plenarmäßig, sondern halt so, wir sitzen zusammen und quatschen halt so.
Wir haben es aber auch offen, also es wurde öffentlich sozusagen, wurde offen angekündigt, irgendwie auf dieser Workshop-Zeitliste-Strukturwand, sodass halt auch klar war, dass auch Leute, die jetzt zum Beispiel nicht auf diesem Platz sind, sich aber eben dann zugehörig fühlen da eben deine also so sich genauso selbstverständlich irgendwie dazu setzen.
Ja.
Und so. Das war auf jeden Fall großartig. Wirklich
und,
großartig.
Und ich fand es echt auch wichtig, weil halt das Camp sehr heteronormativ war. Und ich das wirklich, ich habe gemerkt, ich fand es echt nochmal wichtig, mich abends hinzusetzen und nochmal zu wissen, okay, die Sachen, die ich sage, werden verstanden. Und ich weiß, ich kann auch über bestimmte Sachen mal kurz motzen oder so und das wird verstanden. Oder es kommt an und ich kann das hier nochmal loswerden.
Und es gab ganz viele verschiedene, das fand ich echt super, es gab ganz viele verschiedene Ansätze, wie man mit bestimmten Sachen umgehen kann.
Das fand ich auch total gut.
Also
ja,
es gab so eine Geschichte, die sich auch so über die ganze Camp-Zeit eigentlich gezogen hat. Das Thema war Nacktheit. In diesem speziellen Fall Oberkörpernacktheit. Also es gab...
Das ist wahrscheinlich auch so ein Running Gag.
Ja. Es gab auch das Thema Unterkörpernacktheit, aber das, also es gab einen oben ohne Gate und einen unten ohne Gate, aber das hat sich auf verschiedenen Spielplätzen ausgetragen, aber was ich jetzt erzählen wollte, war das oben ohne Gate, beziehungsweise es war kein Gate, es war halt einfach ein Thema, was sich so durchgezogen hat und es hat so verschiedene nicht Ausmaße, Ausdrücke gehabt, also es hat sich irgendwie in verschiedenen Arten ausgedrückt, wie das Thema behandelt wurde und ich fand es ganz spannend. Wir haben dann so in dieser LFTI-Runde auch darüber gesprochen, wie man damit umgehen kann, also mit Oberkörpernacktheit von Cis-Männern und es gab wirklich ganz, ganz verschiedene Ansätze, damit umzugehen. Die Leute haben aus ganz unterschiedlichen politischen Die kamen aus unterschiedlichen politischen Ecken, aus unterschiedlichen politischen Ansätzen und auch persönlichen Erfahrungen oder Grenzen oder keine Ahnung was. Und ich fand das total spannend zu merken, dass es halt so also ne, es gibt halt nicht so diesen einen Weg, den wir jetzt irgendwie gehen und oder der irgendwie so eigentlich Konsens ist, sondern es gab halt so ein Respektieren von es ist, ne, also dass das irgendwie ein Ding ist, so, das fand ich halt ganz spannend. Es ist halt klar, okay, das ist irgendwie ein Thema, was irgendwie behandelt werden muss. Wie gehen wir mit, also was ist das mit diesem, wenn Cis-Männer oben ohne sich auf so einem Camp bewegen, Ding? Das wurde überhaupt nicht hinterfragt, dass das irgendwas mit Machtstrukturen zu tun hat. Aber der Umgang damit, das fand ich halt ganz spannend, war halt ganz anders und die Vorschläge dann waren halt ganz unterschiedlich. Also von sehr kommunikativ, sehr offensiv, sehr restriktiv, sehr, also es gab wirklich so, also es gab ganz, ganz viele verschiedene Ansätze und das fand ich irgendwie, also es kann schon mal das Ende vorwegnehmen, also es gab am Ende keine großartige Lösung, also weder für, also es gab keine campweite Lösung, mit der alle happy waren oder sowas, aber es war halt Thema, es wurde diskutiert und eben auch nochmal im kleineren LFTI-Bereich eben auch nochmal diskutiert und mit verschiedenen Lösungsansätzen irgendwie wurde zumindest gespielt und geguckt. Ja. Und ich habe da auch echt viel mitgenommen aus dieser Diskussion, wie man damit so umgehen kann. So.
Ja.
Und das fand ich unglaublich fruchtbar.
Vielleicht wäre es ganz, ganz spannend, nochmal zu sagen, was so die einzelnen Ansätze waren.
Was mich am... Also ich bin tatsächlich, ich war da sehr restriktiv. Ich habe irgendwie gesagt, ich finde, man muss, also niemand muss auf so einem Camp oberkörperfrei rumlaufen, weil das irgendwie in der Masse der Menschen hier relativ schwierig ist, da jetzt irgendwie so eine individuelle Lösung zu finden. Also ich war da relativ, war da eher so auf der Schiene von Leute bleiben angezogen. So. Und dann gab es aber zum Beispiel einen Vorschlag, den ich ganz spannend fand. Das war halt eher so ein individuelles Draufzugehen von, dass Cis-Männer, also wenn ich es richtig, also eine Person hatte vorgeschlagen, das so zu machen, dass man, oder das war eben auch so eine Strategie, die diese Person auch irgendwie erzählt hat, also öfter fährt, dass sie auf Cis-Männer zugeht. Und sie darauf hinweist, dass sie gerade hier die Einzigen sind oder eben zu einer bestimmten Gruppe von Menschen gehören, also eben Cis-Männer irgendwie, die gerade hier oben oberkörperfrei rumlaufen und dass sie es doch ganz schön finden würde, wenn die Cis-Männer nicht die Ersten sind, die sich ausziehen, sondern dass sie immer eher erstmal gucken sollen, ob Cis-Frauen oder Menschen mit Brüsten sich hier wohl genug fühlen, um sich auszuziehen und, oder oben ohne zu sein, weil es war verdammt heiß. Ja. So, also ob es sozusagen für Menschen, die da strukturell benachteiligt sind, hier ein Ort ist, der sie so wohlfühlen lässt oder sich so sicher fühlen lässt, dass sie halt irgendwie sich oberkörperfrei bewegen und dass eben die Cis-Männer angehalten werden, eben nicht die Ersten zu sein, sich auszuziehen. Und das fand ich irgendwie, also ich weiß noch nicht, ob ich das jetzt irgendwie so den besten Ansatz der Welt finde, aber ich fand es halt so als Idee von, naja, was können wir denn noch machen, außer den Leuten zu sagen, behaltet mal alle eure T-Shirts an, fand ich das ziemlich cool.
Super, so. Fand ich auch die Variante Flashmob. Das wäre jetzt nicht so meine gewesen, aber es war auch ein Vorschlag, wenn sich ein Cis-Mann auszieht, sofort irgendwie, dass 10 Leute um ihn rum sich auch sofort ausziehen.
Oh, ich wusste gar nicht, dass er FKK ist. So, ja, stimmt, mit den Worten, oh, hier ist FKK. Ja.
Ja.
Das ist schon echt super. Ja. Aber das ganze, dieses ganze Oberkörperfreiding hat zumindest auch noch dazu geführt, dass ich zum ersten Mal die Erfahrung gemacht habe, auch weil ich, aus einem Missverständnis heraus, weil ich dachte, das sei in den Camp-Regeln so festgehalten, irgendwie, dass doch bitte einfach alle ihre Oberbekleidung lassen, dass ich dann so relativ kratzig irgendwie so einen Typen irgendwie angelacht habe, dass er jetzt nochmal bitte wieder sein Shirt anziehen soll. Und er dann auch so meinte, ja. Das war so als Erfahrung fand ich das total gut. Ich lümmel irgendwie so auf einer Bank rum und mache irgendwie so einen vorbeilaufenden Typen an, der dann irgendwie auch so, ja, irgendwie so ganz verständnisvoll und irgendwie so drauf reagiert. Das war total super. Kann ich nur empfehlen.
Ja.
Und es war mir natürlich im Nachhinein dann doch mal kurz unangenehm, als ich wusste, dass ich mich auf keinerlei Konsens da bewegt habe.
Aber nur kurz, hoffe ich.
Oder zumindest auf einen sehr kleinen Teil Parallelkonsens oder so.
Was? Ein Parallelkonsens.
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt so auf die ganzen blöden Sachen irgendwie so, ob ich da so Lust habe, so wahnsinnig viel über die ganzen doofen Sachen zu reden, die da noch so.
Ich würde schon so ein bisschen auch über die strukturellen Sachen reden wollen. Also. Ich habe das jetzt schon mehrmals zu Leuten gesagt, denen ich was erzählt habe über das Camp. Das hat mich echt irgendwie so ein bisschen schockiert mit der Heteronormativität. Also ich fand es wirklich, das kennt ihr jetzt schon alles, ne? Aber ich fand es echt bezeichnend, irgendwie auf so einem Camp zu sein, wo es um Familienstrukturen, Zusammenleben mit Kindern und so geht. Und in der Zeit, in der ich da war, gab es keinen einzigen Workshop zu Heteronormativität. Oder Kleinfamilie oder sowas. Und das fand ich schon relativ bezeichnend dafür, dass es angeblich so alternativ alles sein sollte. Ging halt nur bis zum bestimmten Punkt von Alternativität. Also wie gesagt, es gab relativ viel so Kommunenkrams, der mich jetzt persönlich überhaupt nicht interessiert hat. Aber so, also ich fand das schon so ganz spannend, mir das mal anzugucken, wie so diese, wie so hetero oder so heteronormative Kleinfamilien da auch teilweise agiert haben, also da hingekommen sind als eher halt so Kernfamilie, heterosexuelle Kernfamilie und dann so nach anderen Möglichkeiten des Zusammenlebens gesucht haben, ohne überhaupt einmal so dieses Heteronormative irgendwie in Frage zu stellen. Das fand ich schon ganz spannend zu sehen. Also ich glaube, das war jetzt auch für mich so ein Bereich von Gesellschaft, in dem ich mich halt einfach sonst nicht so richtig aufhalte. Unter so vielen heterosexuellen Kleinfamilien irgendwie.
Also ich habe es so wahrgenommen, dass es sehr, sehr viele Leute gab, die an irgendeiner Art von gemeinschaftlichem Wohnen und Wirtschaften interessiert waren. Mhm. Also ich hatte ich habe die heterosexuellen Kleinfamilien als Kleinfamilien gar nicht so wahrgenommen. Ja, was ich halt eher wahrgenommen habe, sind halt eher so Heterogruppen, es war so eine ganz lustige Mischung, weil es gab einerseits so diese Gruppen von Leuten, die halt alle hetero waren und in irgendeiner Form nach Zusammenwohnen und Zusammenleben gesucht haben oder eben zum Teil zusammen leben oder eben da irgendwie nach Ansätzen suchen oder auch gemeinschaftlich irgendwie versuchen, Sachen zu entwickeln und so, die ich als sehr hetero empfunden habe, also diese ganzen so und auch sehr zweigeschlechtlich, also nicht nur sehr hetero, sondern vor allem auch sehr zweigeschlechtlich empfunden habe, so die, davon gab es halt relativ viele Leute. Da wiederum gehörten Kinder dazu, die sehr, und ich benutze dieses Wort sehr bewusst, die da so sehr natürlich waren. Also das ging halt irgendwie relativ doll. Also es war halt so eine Stimmung oder so eine Situation, wo ich das Gefühl hatte, da gab es halt, ne, was ich eben sagte, so diese Hetero-Leute, sehr zweigeschlechtlichen Hetero-Menschen, die irgendwie nach Zusammenwohnen suchen, inklusive von Kindern, die in so heterosexuellen Strukturen entstanden sind und auch leben. So. Also das ist für mich nochmal was anderes als so Kleinfamilien, weil ich, also das ist so meine Wahrnehmung gewesen, wie ich das so wahrgenommen habe. Das war so das Gros an Leuten, die ich so wahrgenommen habe. Sodass diese Kinder waren halt, also ich habe sehr oft wahrgenommen, so dieses, ich habe Verantwortung für Kinder, also da ging es gar nicht, das ist mein Kind oder sowas, also es ging schon so um dieses, wer, das wurde auch sehr bewusst immer, auch, also sehr bewusst, sehr häufig offen gelassen, in welchem biologischen Verhältnis jetzt die Leute zu den Kindern stehen. Was aber sehr spannend war, ist, dass es in fast allen Fällen so war, dass die Kinder, die da waren, oder zumindest war das, was bei mir angekommen ist, dass da schon relativ unausgesprochen trotzdem immer auch mitgeschwungen ist, dass da irgendwie aber auch biologische Beziehungen zu den Leuten da sind, die auf dem Camp sind. Also dass dann, was, also um das mal weniger kryptisch zu machen, sowas wie, was weiß ich, es ist eine Gruppe von 5 Leuten mit 3 Kindern da und diese 5 Leute, also diese 3 Kinder sind in irgendeiner Form mit diesen 5, mit von diesen 5, oder einer, mindestens einer Person von diesen 5 Leuten biologisch irgendwie verwandt. So. Also das, was weiß ich, dann irgendwie ein Vater, 3 Kinder, noch 4 andere, die dann irgendwie zusammenleben oder ähnliches. So. Oder eben dann 2 Väter oder und eine Mutter und dann irgendwie 3 Kinder oder wie auch immer. Also dass halt sozusagen da immer auch irgendein biologisches Verhältnis da ist, das nicht immer total offengelegt ist, also sondern bewusst auch nicht offengelegt wurde. Aber dass halt so, das trotzdem so vorhanden ist, im Kontrast zu unserer Situation. Also das, so, also es gab auch noch einige wenige andere, wo das auch sehr klar so ein, wo es sehr klar ein, wir sind jetzt gerade hier mit einem Kind und wir sind für dieses Kind verantwortlich und weder ich noch die andere Person, die gerade hier sind, sind biologisch, hängen biologisch an diesem Kind. Das gab es durchaus auch, aber es ist mir aufgefallen. Ja, gab es. Aber es ist mir aufgefallen als Struktur so. Und da gab es so ein paar wenige, bei denen das so war. Aber das Gros, also diese Masse an Kleinkindern, die irgendwie da war, war halt schon immer so, da war jetzt nicht immer total klar, ob das jetzt wirklich die biologische Mutter ist, aber es war relativ klar, dass die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass sie hier irgendwo ist. So. Ja, das ist so mein Eindruck gewesen von den meisten Leuten da. Was es nicht weniger hetero gemacht hat. Überhaupt nicht. Also es hat, also die, also, ne, es gab so eine relativ signifikante Gruppe an Leuten, die da ganz viel auch hinterfragt haben und auch versucht haben, da eben andere Themen irgendwie hochzuholen oder eben da auch irgendwie Hinterfragungsstrategien irgendwie hatten oder versucht haben zu bilden oder so. Das waren aber fast immer auch genau personell, waren die identisch mit den Leuten, die sich eben eher so im FLTI-Bereich irgendwie rumgetrieben haben und sich da irgendwie eher assoziiert haben. So. Also da gab es schon irgendwie schon auch, zwar nicht total trennscharfe, aber irgendwie schon Gruppen. So habe ich so wahrgenommen, diese beiden Gruppen.
Also die anderen habe ich tatsächlich gar nicht wahrgenommen. Die anderen Leute, die dann ohne biologische Verbindung mit irgendwelchen Kindern da waren. Tatsächlich. Aber ja, das habe ich dann nicht mitgekriegt.
Naja, es gab dann was, was ich, sowas wie Kommune oder Hausprojekt zusammenleben und mit den eigenen Kindern da sein, aber jetzt nicht benennen, ich habe Verantwortung für 2 Kinder, weil das halt die biologischen sind, sondern sowas wie, ich habe in meinem Hausprojekt Verantwortung für 5 Kinder oder so. So. Aber da sind ja trotzdem die beiden biologischen da irgendwie mit drunter so. Also so eher. Das war also das, was ich so am meisten wahrgenommen habe.
Also was ich da ganz... Naja, nee, das ist irgendwie jetzt nochmal ein anderes Thema.
Also was so vielleicht so Sichtbarkeiten angeht, ist es mir irgendwann so im Laufe des Camps eben aufgefallen, auch so ein bisschen für mich zu spät, um dann nochmal so richtig doll eine Gegenstrategie zu entwickeln, dass ich sehr viel über meine Lebensrealität irgendwie gesprochen habe und erzählt habe. Ja. Und da sehr, sehr viel irgendwie offengelegt habe an wer lebt mit wem, warum und wie. Und das von anderen gar nicht so weiß oder gar nicht so mitbekommen habe. Ich habe das dann auch mal an einem Abend am Lagerfeuer, ich war jeden Abend am Lagerfeuer und da fand ich auch, da war die Quote, die FLTI-Quote war auch relativ hoch. Immer am Lagerfeuer.
Außer Joke.
Das Lagerfeuer. Nein, das stimmt nicht.
Lassen wir das.
So, also da hatte ich es mal direkt angesprochen, weil es mir eben an dem Tag auch gerade nochmal so irgendwie aufgefallen war und ich irgendwie dachte so, woran kann das denn so liegen? Ich bin da auch immer noch weiter mit überlegen. So, und ich das halt einfach, so was da für Punkte reinspielen, dass halt dann sowas relativ dominant ist. Und andere Sachen eher unter den Tisch fallen oder einfach nicht nachgefragt werden. Mhm. Also es hängt ja auch daran, dass ich dann zum Beispiel nicht nachfrage. So, und dass das aber eigentlich ja gerade so der auch der für mich der spannende Teil ist von einem, oder war irgendwie von einem Camp irgendwie auch, also nicht nur, ich kann mir nicht alle Geschichten super gut merken, irgendwie, die ich dann innerhalb von ein paar Tagen irgendwie erzählt bekomme, aber so irgendwie so ein Gesamtgefühl zu bekommen von dieses Ding von, es gibt einfach sehr viele verschiedene Varianten des Zusammenlebens mit und ohne Kindern oder dem Organisieren von Alltag oder so, da irgendwie so eine Vielfacherzählung zu bekommen.
Ja.
Das wäre schon auch schön gewesen.
Aber also ich habe schon Geschichten gehört auch. Und ich fand das auch angenehm. Also ich meine, also wir waren beileibe nicht die Einzigen, die irgendwie eine nicht heterosexuelle Kleinfamilie waren dort. Es gab eine ganze Menge davon, aber wir waren auch mal nicht die Einzigen. Mhm. Und wir waren zum Beispiel auch mal nicht die Einzigen, die zu dritt ein Kind großziehen. Mhm. Das heißt großziehen, also
ja.
Irgendwie.
Ja.
Ja,
das war auch echt mal angenehm.
Mhm. Also
ich auch. Ja.
Oder auch, also es gab schon so Konstellationen wie wir entscheiden uns bewusst zu dritt ein Kind in die Welt, also da war es dann so, wir entscheiden uns bewusst zu dritt ein Kind in die Welt zu setzen und es bewusst zu dritt zu gleichen Teilen dafür die Verantwortung für zu übernehmen. Ja. Unabhängig von wer ist da jetzt biologisch, wer hängt da jetzt biologisch drin und wer nicht. So zum Beispiel gab es schon, das fand ich super. Also mal sowas zu hören irgendwie, nicht immer nur die eine Geschichte so.
Wobei ich das auch hatte, ich musste echt bewusst auch nachfragen. Vielleicht liegt es auch, also einerseits glaube ich, liegt es schon daran, dass wir schon auch nochmal so ein, ich glaube, wir waren schon die einzige Pflegefamilie auch da. Mhm. Das macht natürlich auch nochmal so ein, nochmal was Besonderes und dann irgendwie queer und zu dritt und blöd, die werden Gender noch mit drin. Ich glaube schon, dass es immer wieder auch unter sehr alternativen Leuten so diesen Effekt hat von, da muss ich mal nachfragen, das muss ich mal erfahren. Und ich glaube, andererseits habe ich mich da auch relativ gut in dieser Rolle auch so eingefunden, sodass ich das dann auch gerne erzähle und so und dann aber auch vergesse nachzufragen, weil es dann irgendwie, dann habe ich es erzählt und dann... Das fand ich auch ganz spannend. Also das ist schon, kann ich mir auch sehr an die eigene Nase fassen und gleichzeitig irgendwie sehen, auf welcher Position ich da präsentiert werde und wie ich aber diese Position auch ausfülle irgendwie.
Ja.
Und dann gar nicht mehr das andere sehe, was es auch noch gibt.
Ja, es lässt sich, also ich glaube, da spielen einfach schon auch verschiedenste Sachen rein. Also von irgendwie so, Pflege wird immer offensichtlich irgendwie so, das ist irgendwie eine fast tägliche Erfahrung irgendwie, dass es immer zu den erzählbareren Sachen gehören muss, dass es da irgendwie weniger Grenzen geben muss, irgendwie die Offenlegen von Strukturen angeht, dass ich, also so irgendwie so dieses Erzählen, die Berichten irgendwie, was, wie das so läuft, was da so passiert ist und so. Bisher, also dass es halt auch schon sehr schnell irgendwie an emotionale Fragen geht, dass ich irgendwie so nach meinen Emotionen gefragt werde, wie ich so dazu stehe, wie ich das so, ob das nicht schrecklich ist und so. Und also was sich dann was im Moment sich dann auch immer sehr passend anfühlt, aber wenn ich dann so meine Lieblingsübung irgendwie das versuche, einfach eins zu eins zu übertragen, dass es sich dann halt total schräg anfühlt, irgendwie, dass ich meine gegenüberliegende Person auch nicht fragen würde, sag mal, wenn das Kind, für das du irgendwie zuständig bist oder für das du Verantwortung trägst, auf einmal verschwindet oder stirbt oder sowas, wärst du dann irgendwie, würde dich das mitnehmen? Ja. Oder also so irgendwie.
Das muss dann total schrecklich sein, wenn man dann mit 18 auszieht. Hast du schon mal drüber nachgedacht? Wie ist denn das für dich?
Ja, also so. Ja.
Danke. Das werde ich im nächsten Mal anbringen. Das auf die Idee bin ich auch gleich gekommen.
Also so da wieder erstmal überhaupt ein Gefühl für eine Unverhältnismäßigkeit zu bekommen. Und das ist aber eben auch, was ist, das kann ich erzählen, ich bin es gewohnt irgendwie. Ich bin da geübt drin. Ich habe auch ein Interesse daran, irgendwie von meiner Lebenssituation zu berichten. Und ich finde es zum Beispiel, also jetzt beim Camp habe ich schon gemerkt, ich fühle mich einfach wohl dabei, weil ich das in einem ganz bestimmten Kontext erzählen kann, in dem Leute nochmal andere Sachen mit anfangen und dann zum Beispiel dann doch nochmal so ein bisschen andere Fragen stellen und sowas. Das ist natürlich auch angenehm. Und trotzdem bin ich an den Punkt gekommen zu sagen, so okay, ich habe jetzt innerhalb von 2 Tagen 6-mal mindestens irgendwie relativ ausführlich Bericht erstattet, wie irgendwie das Kind zu uns gekommen ist und wie sich so das Leben gestaltet und die Strukturen und dass ich dann auch dachte, machen das die anderen auch so oft oder mache ich das jetzt nur gerade so oft? Warum kenne ich so wenig andere Geschichten oder sowas? Und ich hatte dann tatsächlich zumindest an dem einen Abend an dem Lagerfeuer dann einfach mal irgendwie dann auch, nachdem ich gesagt habe, so ich merke irgendwie so, ich habe gerade heute festgestellt, irgendwie ist das irgendwie ganz schön dominant und sowas, und dann einfach auch gesagt, so, ja dann, also es ist okay, noch mal mehr Fragen zu stellen, aber irgendwie habe dann trotzdem mal die Person links und rechts von mir einfach dann auch mal gefragt, warum sie hier sind, irgendwie sind sie mit Kindern da, haben sie Kinderverantwortung und sowas, weil das ja auch sehr breit war, es waren auch Leute da ohne Kinder und ohne Kinderverantwortung. Das muss ich ja auch zu sagen.
Ja, ich glaube auch, also für mich hat es vor allem auch nochmal dieses Ding aufgemacht von nochmal bewusster die eigene Situation begucken, wann das erzählt wird, wem das erzählt wird, was ich zurückkriege und so. Und ich glaube, es hängt aber auch, also auch nochmal verantwortungsvoller damit umzugehen, weil ich zum Beispiel bei so einem Camp dann auch das Gefühl habe, dass das mal böse ausgedrückt, wenn ich auf so einem sehr linksalternativen Camp bin, bei dem es darum geht, irgendwie alternativ mit Kindern zusammenzuleben, dann können wir halt sozusagen relativ viel vorweisen. Und dagegen verblassen dann möglicherweise andere Geschichten, und das möchte ich nicht. Also dass überhaupt sowas entsteht und andere Leute dann das Gefühl bekommen, sie brauchen jetzt eigentlich auch nichts mehr zu erzählen, weil die Geschichte einfach irgendwie auch nicht mehr zu toppen ist oder so. Das muss ja auch nicht sein. Also da auch nochmal bewusst zu gucken, so, okay, das ist auch was Besonderes, und das muss aber auch irgendwie verantwortungsvoll gehandhabt werden oder so. Dass nicht irgendwie andere Leute da sich so total blöd mitfühlen, wenn ich was erzähle oder so.
Mir ist gerade eingefallen, warum ich dieses Erlebnis nicht oder dieses Gefühl nicht habe, da so wenig Geschichten erzählt bekommen zu haben. Weil ich nämlich in einem Workshop war, in dem ihr nicht wart, in dem das nämlich genau passiert ist, dass alle Leute, die an diesem Workshop teilgenommen haben, haben offengelegt, in welchem Verhältnis sie und in welchen Konstellationen sie gerade mit Kindern zusammenleben. Oder ob sie überhaupt mit Kindern zusammenleben oder Verantwortung für Kinder haben. Und da habe ich total viele verschiedene Geschichten gehört und ganz viele verschiedene Modelle auch gehört. Und da war meine Neugier auch, also oder mein Gefühl von irgendwie so, ah, okay, da gibt es irgendwie so die und die und die Modelle irgendwie, wurde da offensichtlich relativ doll gefüllt oder gefüttert so, sodass ich gar nicht so diesen Eindruck hatte, da so wenig Geschichten mitbekommen zu haben.
Welcher war das denn?
Das war, ich hatte einen Workshop, den wollte ich unbedingt anbieten, und zwar, wie normal sind Kinder? Wie natürlich sind Kinder. Und da wollte ich eigentlich irgendwie mit Leuten mich austauschen darüber oder mal so hinterfragen, wie oder diese angebliche Natürlichkeit, in der Kinder so plötzlich in dieser Welt aufploppen, irgendwie mal so hinterfragen und eben mal so über die Strukturen reden, in denen Kinder so passieren oder eben entstehen oder wie eben das so passiert, dass man mit Kindern zusammenlebt und dass es eben sehr wohl sehr klare und machtvolle Strukturen gibt, in denen das so passiert, wie es passiert, hauptsächlich. Und das habe ich einmal angeboten. Das war ganz dramatisch. Ich habe es einmal angeboten, also überhaupt niemand gekommen. Ja. Da habe ich mich dann zu einem anderen Workshop dazu gesetzt. Beim zweiten Mal ist auch niemand gekommen und dann habe ich aber, dann sind doch irgendwie noch zwei plus Joko und Steff als unterstützende Positionen irgendwie noch, dann haben wir da irgendwie zu fünft irgendwie zusammengesessen und haben so ein bisschen geredet. Dann stimmt, das war eigentlich stimmt irgendwie zu fünf, irgendwie. Ja, genau, also da waren wir dann genau zu sechst und haben da zwar völlig anders geredet, aber es war trotzdem ein ganz cooles Gespräch so und das war der Tag, an dem dann abends plötzlich der FLTI-Bereich plötzlich bevölkert war und wir das erste Abendtreffen hatten und da hatte ich das nochmal erzählt, dass das eben so wenig Anklang gefunden hat. Und da waren dann eben ganz viele Leute da, die das plötzlich total spannend fanden und gesagt haben, ach, wollen wir das nicht einfach nochmal machen irgendwie? Lass uns das doch morgen einfach nochmal machen. Aber dann halt in so einem FLTI-Rahmen und dann habe ich eben nochmal diesen Workshop ein drittes Mal an diese Pinnwand drangehängt und oder diese Gesprächsrunde an den Pinnwand drangehängt und in dieser Gesprächsrunde, die dann relativ voll war, haben dann alle darüber erzählt, in was für Strukturen sie leben und bezeichnenderweise eben waren das halt so Leute, die sich halt eben auch in diesem FLTI-Raum irgendwie wohlgefühlt haben und oder da eben irgendwie sich drunter subsumieren konnten. Und die haben halt alle erzählt. So, da war ich halt eben nicht die Einzige, die irgendwie erzählt hat, in was für merkwürdigen Strukturen sie irgendwie lebt, sondern andere haben halt auch von ihren merkwürdigen Strukturen erzählt und von ihren Entscheidungen und wer wie viel Verantwortung und wie die Familien oder was für eine Art von Familienstruktur. Also das war ein echt wahnsinnig fruchtbares Gespräch. Da ging es auch relativ wenig um so die Frage nach den Strukturen. Das ist auch wirklich wahnsinnig. Ich fand es aber auch dann im Nachhinein so ein bisschen, weil es auch einfach so ein weites Thema ist, auch ein bisschen schwierig, so ganz unvorbereitet. Also ich glaube, man müsste da eher einen Workshop zu vorbereiten, also nicht nur so eine Gesprächsrunde. Aber trotzdem hat es dazu geführt, so einfach so bestimmte Erfahrungen in den Raum zu werfen, wo man wie eigentlich so aneckt, aus welchen Gründen vielleicht auch mit der Art und Weise, wie man mit Kind zusammenlebt. So, ja.
Ich glaube, dieser Workshop, beziehungsweise wie der so abgelaufen ist, hat für mich auch so ganz viel von diesem Camp-Gefühl Hinblick auf Heteronormativität und Queer ausgemacht. Und
der zweite. Der erste.
Also dieses Ganze irgendwie, dass es erst nicht stattgefunden hat, weil sich kein Schwein dafür interessiert hat.
Ach so, dann,
dass der zweite Anlauf dann so für mein Gefühl überhaupt nicht in die Richtung gegangen ist, die eigentlich intendiert war. Und dann ja auch noch so hetero. Also da war ja noch diese eine, die dann das so total unter ihr Gesprächsthema irgendwie gerissen hat und da irgendwie ihr Thema noch reingequetscht hat, obwohl das irgendwie überhaupt gar nicht passend war. Und dass es dann tatsächlich nochmal dann im FLTI-Bereich dann angeboten wurde und da dann auch dann offensichtlich funktioniert hat. Also das fand ich schon sehr, sehr bezeichnend.
Ja, wobei, wie gesagt, die Strukturen auch da, also das politische oder so politische Diskussionen auch nicht stattgefunden haben, weil offensichtlich das Bedürfnis nach, ich will mal auch Storys hören und wie läuft denn das und was sind denn so die selbstgemachten Strukturen, die wir in denen, also was weiß ich, ich hatte dann zum Beispiel, also eine, das, ich fand das halt wirklich auch interessant zu hören, es gab eine Person, die ist Mutter eines Kindes und lebt mit einer anderen alleinerziehend und lebt mit einer anderen Person zusammen, die zwei Kinder hat, auch eine Mutter mit zwei Kindern, also die in der WG und also zwei Mütter, drei Kinder und wie die das so machen. Also wie die so dieser ihren Alltag strukturieren. Die Kinder sind gleich alt, also zwei sind gleich alt. Es gibt noch ein Baby dazu. Und es ist halt so, also ich fand das einfach auch spannend, irgendwie das zu hören, wie die das machen und so. Und da war dann auch mein Bedürfnis nach den politischen Strukturen in dem Moment auch dann tatsächlich ins Hintertreffen geraten oder war dann gar nicht mehr so wichtig oder ist in den Hintergrund gerückt, weil meins und auch das von allen anderen Anwesenden das Bedürfnis nach, aber wie ist denn das bei euch? Also so, wie macht ihr das denn mit, was weiß ich, Entscheidungen, wie man jetzt mit einem bestimmten Thema umgeht oder wie tritt man nach außen oder wie wird angesprochen oder wie ist es im Kindergarten oder also auf der Straße, Anrufungen, erklären, wann, was, in welchem Alter, was auch immer. Also das waren alles so wichtige Themen, die offensichtlich da auch von allen anderen irgendwie so als so wichtig empfunden wurden, dass dann so dieses, ja, aber wie ist denn das jetzt eigentlich mit den politischen Strukturen, das war dann erstmal egal. So.
Schade.
Ja.
Das hätte mich ja auch nochmal, das fehlt auch total, ne?
Also. Also Austausch. So ein Austausch, ja, offensichtlich. Also ich fand es irgendwie, ich fand es total toll, diesen Austausch zu haben da.
Ich musste ja an dich denken bei diesem sehr vorbereiteten Workshop vom Autonomen Frauen-Lesben-Referat Köln, war das, glaube ich, zu diesem Mutter-Kind-Konstrukt.
Ja.
Das wäre wahrscheinlich nochmal
ja, da anders. War ich auch. Ja.
Da warst du.
Ja, also ich habe mir den, Input angehört und als es ein Kleingruppending habe ich festgestellt, es ist viel zu heiß, ich kann keine Kleingruppe machen und habe mich in den Schatten gelegt.
Das wäre wahrscheinlich noch irgendwie so ein anderer Ansatzpunkt, nochmal irgendwie so theoretischer an diese Natürlichkeit ranzukommen.
Ja, wobei ich dann im Nachhinein, weil ich dann tatsächlich auch noch mal fragen wollte, wie weit denn dann eigentlich so in die Kleingruppenarbeit dann gediehen ist, weil es war ja, ne, es gab Inputs, so Mutterkonstruktionen und dann gab es noch Texte auch, und dann gab es noch auch noch so Texte, die man halt in so Kleingruppen oder die dann so in Kleingruppen bearbeitet werden konnten, die sich eben auch um dieses Thema gedreht haben. Und ich habe dann eine Person im Nachhinein gefragt, wie es dann so gewesen ist, weil mich das schon interessiert hat, wie dann eigentlich so die Kleingruppenarbeit dann ausgesehen hat und was dann da so bei rausgekommen ist. Und das war wohl auch nicht so fruchtbar dann irgendwie. Mag auch an der Hitze gelegen haben, aber vielleicht ist das auch einfach ob der Heterogenität und der verschiedenen Voraussetzungen, die Leute da so mitbringen oder die Hintergründe dann auch echt schwierig da wirklich tief einzusteigen.
Ja. Vor allem war das wahrscheinlich auch echt hochgegriffen, ne? Das klang ja schon sehr komplex irgendwie. Mal eben so die Konstruktion der Mutter irgendwie in so einem Workshop erklären und dann nochmal bearbeiten und so.
Trotzdem als Input war es total gut.
Ja.
Also das so historisch.
Ich. Ja. Bestimmt spannend, ne?
Ja, wobei auch da bei dem Input muss man dazu sagen, wurde ausschließlich auf so eine westliche, bürgerliche Mutterfigur, also da ging es halt relativ doll um so ein bürgerliches Mutterbild oder so ein, halt noch nicht mal unbedingt bürgerlich, aber zumindest schon so, also die Leute, auf die sich bezogen wurde, waren so Leute wie Freud oder so. Also es ging halt um so dieses, die Mutter als andere oder irgendwie so, also ich glaube, kriegst es nicht mehr so ganz hin, aber das war schon sehr, auf jeden Fall sehr weiß, sehr, sehr und irgendwie westliches, so Geschichtsschreibung, die sich auch in meinem, was ich so an Geschichte gelernt habe, Wissen irgendwie total gut reingepuzzelt, hat sich das also total gut reingefallen, was insofern nochmal bemerkenswert ist, wenn man bedenkt, dass die eine Vortragende schwarz gewesen ist, die das Input gegeben hat, worauf mich dann im Nachhinein auch nochmal hingewiesen wurde von einer schwarzen Person, die halt irgendwie mich dann auch sofort gefragt hat, was für eine Art von Muttergeschichte denn hier erzählt wurde und ob es irgendwie so ein weißes Mutterbild ist oder ob das auch schwarze Mütter auch vorgekommen sind in dieser Geschichte irgendwie und das wurde halt überhaupt nicht thematisiert. So. Darum ging es halt gar nicht.
Ich kann mich auch noch entschuldigen dafür, dass ich den, also es gab ja mehrere Texte, die dem Workshop zugrunde lagen und die lagen auch noch im Nachhinein aus und ich habe mehrere Texte da oder mehrere Kopien davon aus Versehen mitgenommen. Es tut mir sehr leid, ich habe sie noch.
Ich glaube, das ist nicht schlimm. Ich glaube, die waren zum Mitnehmen gedacht.
Aber nicht mehrere.
Naja.
Ich glaube, es hätte ja noch damit gearbeitet werden können. Wir sind ja für Food abgereist.
Ich glaube nicht. Ich hatte es
auf jeden Fall nicht vor, sie mitzunehmen. Ich wollte eigentlich nur die Quellenangaben sozusagen mir noch abschreiben.
Ja. Jetzt überlege ich gerade, was. Oh Gott, Joko ist weg, wir können nicht miteinander reden. Na gut, dann erzähle ich noch was, was ich auch noch als großes Thema mitgenommen habe. Mhm. War diese immer wiederkehrende Diskussion darüber. Oh, das ist jetzt echt ein komplexes Thema. Also, worum es immer mal wieder ging, war, wie sinnvoll ist es eigentlich, wenn Kinder möglichst kategorienlos, oder wenn versucht wird, Kinder möglichst kategorienlos zu erziehen. Mhm. Und zwar sowohl, also es wurde festgemacht relativ doll an Gender und an Race. Mhm. Das waren so die beiden Themen, an denen das relativ doll
da bin ich wieder.
Festgemacht wurde, und das hat sich auch über mehrere Workshops und Gespräche hinweg immer wieder war das so Thema. Also konkreter, wie ist das eigentlich, wenn hetero-cis-Personen hetero-cis-Personen versuchen, ihr Kind oder ihre Kinder möglichst geschlechtsneutral zu erziehen, und zwar sehr doll auch auf so Äußerlichkeiten so.
Ja, ich komme wieder und es ist ein Geld. Da wollte ich ja nochmal drüber bloggen, eigentlich auch in nächster Nähe.
Und oder eben auch sowas wie ist das eigentlich, wenn weiße Personen ihre Kinder dahingehend erziehen, dass sie sie möglichst bewusst, oh Gott, das kann ich auch nicht, also so möglichst, also dass sie so möglichst bewusst sie wie sind das eigentlich?
Irgendwie ich so glaube, Colorblindness wäre irgendwie der richtige Ausdruck.
Ich glaube, es sind vor allem so nicht weiß dominierte Räume oder sowas.
Ja, die so reinschubsen.
Das ist so dieses
naja,
so
nee, aber das ist es eigentlich. Ja, ich wollte es nicht sagen. Nee. Aber das war's war es auch ja nicht.
Genau das.
Das ging ja colorblind, oder? Also sie möglichst so colorblind erziehen. Ja, genau. Also so dieses Hautfarbe spielt keine Rolle. Also
ja, das genau. Ich glaube, das ist, glaube ich,
ja, also, gut. Also sowohl... okay, also ich wollte gerade nur sagen, was ich noch so mitgenommen habe an irgendwie, was sind so, was so ein Thema irgendwie so, was sich so durchgezogen hat. So wie sinnvoll oder was ist das eigentlich mit diesem... wenn Menschen versuchen, ihre Kinder möglichst kategorienlos zu erziehen, und zwar, wenn sie selber sich in einer privilegierten Position befinden, was so bestimmte Themen angeht. So, das ist eigentlich ein ganz eigener Podcast wert, irgendwie ja, dieses Thema.
Ja, ich glaube auch.
Aber es war auf jeden Fall für mich so ein Thema, was so aufgeploppt ist an. Und ich habe zumindest sowas mitgenommen an so. Also die Essenz für mich daraus, aus diesem ganzen Thema, war so dieses. Bei Gender, bei Race auch, aber erstmal bei Gender. Also Cis-Personen. Und geschlechterkonform in irgendeiner Art oder als cis gelesene Personen, erst recht, wenn sie hetero sind, können nicht einfach, indem sie ihre Kinder möglichst, möglichst gendervariant erziehen, also die Idee, damit irgendwie die Welt zu retten, ist total ist arrogant krass. Und unglaublich. Ich finde es total falsch. Also das ist irgendwie so, das war so das diese Strategie. Mir ist das immer nicht so richtig klar gewesen, was genau ich eigentlich da so problematisch finde dran oder was bei mir da so Unwohlsein hervorruft, wenn ich so mitbekomme, dass so versucht wird, Kinder anders zu erziehen oder da irgendwie mit Geschlecht irgendwie anders umzugehen und zwar möglichst variant von Baby an, bis ich an zu diesem Camp gekommen und das auch immer mal wieder diskutiert wurde, Anfang auf verschiedenen Ebenen, war mir nicht so richtig klar, was genau eigentlich das Problem bei mir da ist. Und das habe ich auf diesem Camp ganz gut irgendwie hingedröselt bekommen, dass es eben dieses, die Leute haben keine Ahnung, in was für krasse Strukturen, also sie haben einfach selber so wenig Erfahrung aufgrund ihrer privilegierten Position damit, was die ihren Kindern eigentlich damit antun, wenn sie sie versuchen, möglichst gendervariant zu erziehen irgendwie oder da möglichst so, oder dass es eben was, dass es ein hochproblematisches Feld ist, was auf jeden Fall wahnsinnig viel Diskussion und Auseinandersetzung irgendwie braucht und nicht mal eben so einfach so passieren kann. So. Und wer das glaubt, hat einfach zu wenig Diskriminierungserfahrung gemacht. Also wenn man glaubt, dass das unproblematisch vonstatten gehen kann, sowas. So. Das ist so das, was ich relativ doll mitgenommen habe. Noch an so einem Thema. Ja.
Das fand ich auch krass. Also da habe ich ja auch, das hatte ich, da, das war glaube ich auch so der erste Punkt, an dem ich so dachte, so, oh, das ist dann doch sehr hetero, weil ich das irgendwann mal in so einem Workshop dann auch angemerkt habe, dass ich das wichtig finde, das nicht zu tun. Das wurde irgendwie so, ich glaube, quasi nicht verstanden oder so. So einfach so unter den Tisch gefallen. Was ich nochmal sagen wollte zu eben, bevor ich rausgewetzt bin, wie eine Person, die den Workshop mitgegeben hat.
Welchen?
Mit dem Mutterkonstrukt.
Ah.
Ist natürlich auch nicht, es hat ja auch überhaupt nicht die Aufgabe, nee, irgendwie da was anderes als Weißsein irgendwie nochmal mit reinzubringen. Zumal, und das finde ich dann halt auch nochmal ganz passend für das Camp, zumal es die Strukturen ja auch überhaupt nicht hergegeben haben. Ne? Also das fand, also das Camp war einfach grandios weiß, also sowohl von den Anwesenden waren fast alle weiß, als auch halt von den Strukturen. Es war total krass weiß, weiß strukturiert halt. Und ich, also das, was ich mitgekriegt habe an so Dingen, die geäußert wurden, sobald es um Weißsein oder Race oder sowas ging, das war einfach so krass dann halt auch schon wieder, dass klar war, nee, lass mal lieber irgendwie. Also bevor da nicht so ein bisschen Weißseinsarbeit irgendwie passiert bei denen, die da sind, braucht man damit, glaube ich, echt nicht anzukommen, ohne sich irgendwie, wenn man denn selbst of color ist, da in eine echt ungünstige Position zu manövrieren. Das muss, glaube ich, echt nicht sein.
Ja, das war ordentlich verkürzt formuliert. Also es war auch nicht, so war das nicht gemeint. Dass
ja,
ich dachte
nee,
so,
ich dachte nur,
die
ich
Personen, ja. Die Person muss jetzt aber auch noch mal was zur Geschichte,
ja,
von schwarzen Müttern sagen. Das, so war das nicht gemeint. Das, es ist, es war eher so ein, was du schon meintest, irgendwie eher so ein relativ klares Zeichen von irgendwie, hier hat auch eigentlich gerade gar nichts anderes Platz,
ja,
als weiße Geschichte, weil halt die Strukturen irgendwie gar nicht da sind. Und zwar total unabhängig davon, ob da jetzt gerade weiße, ob da jetzt tatsächlich nur ausschließlich weiße Personen oder eben auch andere da sind, was natürlich irgendwie auch letztendlich unterm Strich eigentlich keinen Unterschied machen sollte. So.
Mhm.
Es ist, ja.
Ja. Ja, genau, und diese, das, also das ist vielleicht tatsächlich nochmal ein eigener Podcast wert. Ich habe irgendwie einen Workshop mitgemacht, beziehungsweise er hat sich ja vervielfältigt irgendwie. Also es gab irgendwie eine Person, die hat einen Workshop angeboten zum Thema weiße Elternschaft anhand eines Textes von einer Gruppe, einer US-amerikanischen Gruppe namens White Noise, den es, glaube ich, auch im Internet gibt. Wir könnten den verlinken.
Mhm.
Wir könnten den suchen und verlinken. Ich schreibe das mal kurz auf. Und in dem Text ging es halt darum, dass das war geschrieben von so einer Gruppe weißer Eltern, weißer nordamerikanischer Eltern, die sich zusammengetan haben, um zu versuchen, ihre Kinder nicht antirassistisch, sondern rassismussensibel zu erziehen. Und der Text war sehr spannend. Also die haben so ein bisschen von ihren Erfahrungen berichtet und wie sie das so machen und was dann so kommt, wenn sie das machen. Von den Kindern, was dann so an Rassismus eigentlich überhaupt erstmal kommt, wenn wenn sie anfangen, das halt offen zu behandeln und nicht die ganze Zeit zu deckeln. Darum ging es halt eigentlich hauptsächlich. Und eine Person hatte halt diesen Text mitgebracht und ausgehängt, sodass man den sich vorher durchlesen konnte und hat dann einen Workshop dazu gemacht. Und dieser Workshop, den hatte ich besucht, den Workshop, und ich fand den so interessant, dass ich halt gesagt habe, ich würde gerne noch eine Fortsetzung machen. Und dann habe ich diese Fortsetzung an diese Workshop-Wand gepinnt, und dann hat sich das echt quasi verselbstständigt, weil dann zu dieser Fortsetzungsveranstaltung nur noch zwei andere aus dem ersten gekommen sind, aber dafür dann wieder ganz viele neue, sodass wir uns dann halt gesplittet haben und die eine Gruppe dann von vorne angefangen hat mit dem Text und wir zu dritt irgendwie sehr, sehr produktiv über ja, weiße Erziehung gesprochen haben. Stößchen an die Gruppe, falls ihr das hört. Es war echt toll, es war einer der besten Workshops, die ich eigentlich so gemacht habe. Und ich glaube, danach gab es nochmal einen Fortführungsworkshop, was ja auch gut ist. Ne? Also auch die Sachen, die da in dem Workshop passiert sind, haben sehr deutlich gezeigt, weißes Bewusstsein sollte gestärkt werden hier. Also da kommen einfach Dinge, die sollten eigentlich nicht kommen, wenn Leute sich schon mal Gedanken gemacht haben. Also es ist sehr sinnvoll, wenn Leute sich so ein bisschen mit ihrem Weißsein auseinandersetzen auf diesem Camp. Wie bin ich jetzt dahin gekommen?
Wegen des Gates.
Genau, also das
auch,
auch da kam ganz häufig so diese Sache von ich möchte meine Kinder antirassistisch erziehen und ich mache das so, dass ich halt sage, wir sind alle gleich und so. Und ich erziehe meine Kinder halt so, dass Hautfarbe keine Rolle spielt, bla bla. Und das fand ich schon ganz schön krass. Also
ich erinnere mich.
Ja, Wahnsinn. Also
Ja.
Ja. Was, Punkt.
Krass. Also was ich nochmal besonders spannend fand, war nicht nur dieses, oder was ich relativ krass fand, war nicht nur die Aussage, ich erziehe meine Kinder antirassistisch und das mache ich so, dass ich sage, wir sind alle gleich, sondern für meine Kinder spielt Hautfarbe keine Rolle. Das fand ich halt auch ganz spannend. Oder eben so dieses bis zu einem gewissen Alter spielt, also eines Tages war es plötzlich Thema und vorher war es das nie oder sowas. Das
ist auch geil.
Vorher hat mein Kind keine Hautfarben gesehen und dann hat es plötzlich welche gesehen oder so. Und das fand ich halt, also solche Aussagen oder sowas wie, oder wirklich auch so Aussagen wie, mein Kind, das jetzt irgendwie, was weiß ich, 4 oder 5 ist oder so, das kennt es gar nicht anders, außer dass wir doch alle gleiche Menschen sind oder irgendwie sowas. Also das, und das fand ich halt total krass an Aussagen, wenn man eher von so einer Idee ausgeht, dass eben Internalisierung, dass halt Rassismus so eine internalisierte Nummer ist, dass halt das erstens so die, also dass so diese eigene Rassismus also dass man gar nicht darüber, dass man gar nicht kann, also dass man quasi als weiße Person gar nicht rassistisch sein kann, strukturell, und deswegen auch schon selber und eben auch die Umwelt von Anfang an jedem Menschen in dieser Welt, jedem weißen Kind auch Rassismus von Anfang an beibringt an Weltstruktur so, und da irgendwie eben mit so einem Ansatz von, ja, ich bin ja nicht rassistisch und ich werde mein Kind auch nicht, weil ich dem das so beibringe, das fand ich schon echt, es war schon echt so ein bisschen so ein Weltenclash.
Ja.
Für mich hat das sehr viel aufgeräumt. Also so, mir ist dadurch echt einiges klarer geworden. Ja. Und für mich war das, so an den Diskussionen, die dort stattgefunden haben, hängen dafür dann irgendwie sehr, sehr tolle Erkenntnisse oder Ansätze für mich dran.
Mhm.
Also sei es irgendwie sowohl dieses, ich meine, da hängt, also erstens sowas, was ich auch echt als Fazit mitgenommen habe, von wegen, dass ich, am Anfang war für mich noch fraglich irgendwie, oder ich war gespannt, wie auf dem Camp mit Adultismus umgegangen wird. Also so auch so diese Zuschreibung von irgendwie, was sind Erwachsene, was sind irgendwie Kinder, wie wird damit umgegangen, was sind da für Machtstrukturen. Dass es zum Beispiel an dem Beispiel, finde ich, total gut markiert ist, dass dann irgendwie die Kinder sind so das Reine, das Neutrale irgendwie, die dann auf einmal irgendwie von der bösen Welt irgendwie getroffen werden. So, man selbst hat damit eigentlich auch relativ wenig zu tun. Vielleicht irgendwie schon, aber man weiß es nicht. Also, weil sie waren ja vorher noch so neutral. Das heißt, bis dahin habe ich alles richtig gemacht oder so. Also, so dass da auch so ganz, dass das so ein sehr komplexes Beispiel ist für den Punkt, weil ich habe letztendlich habe ich schon gemerkt, so, naja, Adultismus war da jetzt nicht sonderlich Thema. Das war auch.
Also, das war, ja, stimmt.
Und dass ich für mich so die große, also so sollen die weißen Hetero-Cis-Eltern irgendwie da ihre Multikulti-Fantasien haben, aber so, dass ich so für mich als Strategie irgendwie rausgenommen habe, dass echt total gut ist, und zwar sowohl bei den Fragen, wie kann ich so politisches Bewusstsein in Kindererziehung umsetzen oder überhaupt in was weiß ich, politischer Bildung oder sowas, also in verschiedensten Aspekten von Bildung, sei es dann Kinder oder Erwachsene, ist so dieses Deal with your own shit. Also dieses so, bevor du nicht selbst mit dir irgendwie mal damit dich auseinandergesetzt hast, bringt es tatsächlich relativ wenig bis nichts, das auf andere projizieren zu wollen oder da irgendwie was in andere hineintragen zu können. Das so, also so, dass du, das ist so der goldene Pfad, irgendwie ist so, dass ich da echt, also ich glaube, da hängt einfach extrem viel dran. So dieses, wenn ich mich noch nicht mal mit meiner weißen Vergangenheit und meiner weißen Erziehung auseinandergesetzt habe, wieso sollte ich dann von einem Kind erwarten, das jetzt irgendwie hinzubekommen? Und ich kann dann auch nicht mal als irgendeine Art von Vorbild oder sowas für da sein, weil ich das einfach total ausklammer. Genauso wie bei Geschlecht. Wieso soll ich von meinem Kind, wenn ich als eindeutige Person zum Beispiel irgendwie durchs Leben gehe, als eindeutige, nehmen wir mal an, als eindeutige Cis-Hetero-Frau durchs Leben gehen, wieso sollte ich dann von meinem Kind verlangen, da eine größere Uneindeutigkeit vorzuweisen?
Ja.
Als ich vielleicht je irgendwie erfahren habe oder zumindest mich irgendwie mit Cis-Privilegien auseinandergesetzt habe oder sowas. Also so, das ist eine schwierige Frage und es wird keine leichten Antworten geben, aber so dieses, nee, erstmal bin ich am Selbstbilden dran und dann kann ich mal gucken, wie ich das in Auseinandersetzung mit anderen machen kann. Vorher bringt es relativ wenig.
Ja. Wow. Das war.
Und das habe ich. Also, das ist
cool.
Danke. Ja, das ist. Ja, das, und das ist tatsächlich.
Danke für diesen goldenen Pfad.
Das ist eine ziemlich. Eben, und das, deswegen das kommt
aus diesem Text.
Das ja.
Ist ah. Total gut. Also, der Text ist echt richtig gut.
Ah, hoffentlich finden wir den, ja.
Und ich hatte das eben dann auch oft bei diesen ganzen Geschlechtsfragen und sowas halt durchaus für mich gemerkt. Und deswegen ja. War das einfach wirklich eine sehr tolle. Irgendwas war sehr Tolles, was ich vom Camp mitgenommen habe.
Ja. Das dachte ich auch. Ich habe da auch irgendwie.
Greifen besucht uns.
Ich dachte auch irgendwie, also ich hatte so diese interessante Erkenntnis irgendwann so, ich ziehe mich da mal raus. Ich hab keine Lust mehr, hier immer und immer wieder irgendwie Bildungsarbeit zu leisten und nehme mir da lieber mal für mich tatsächlich selbst raus, was mir noch fehlt und was, wie es bei uns eigentlich irgendwie weitergehen kann und so. Das, dafür fand ich es auch richtig gut, auch nochmal gespiegelt zu bekommen, was so eigentlich so da die weißen Strategien oder auch so die Cis-Strategien oder Hetero-Strategien sind, mit denen, die ja natürlich, die ich ja auch irgendwie analysiert habe. Alle.
Ja, oder so dieses eben, was ja auch zum Podcast sehr passt, das eigene Scheitern eher zu vermitteln. Also, dass das vielleicht auch irgendwie durchaus was sehr pädagogisch Wertvolles sein kann, irgendwie einen so. Ey, mir wurde als Kind wurden mir irgendwie krasse rassistische Begriffe beigebracht oder irgendwie mir wurde erzählt, das und das irgendwie Personen, die irgendwie von meiner Hautfarbe abweichen, sind per se weniger wert als ich oder sind auf jeden Fall irgendwie, werden abgewertet kontinuierlich und darüber irgendwie zu reden. Und eher dann darüber zu reden von irgendwie, okay, an welchen Punkten habe ich denn dann, war dann für mich irgendwas anders oder sowas. Aber eben auch sowas von irgendwie so, ich kenne diese Erzählung und ich habe das selbst gemacht. Also auch so dieses irgendwie so, ich bin da nicht total befreit davon.
Ja. Das war
ja was aus. Also ja. Ich finde, so da, deswegen so Perspektiven und Strategien und so sind da, hängen da ganz schön viel dran.
Ja, ne, bei allen Gates war das, waren das irgendwie gute Sachen, die man sich da rausziehen konnte aus dem Workshop. Mhm. Okay. Es ist schon 11.
Ja.
Ich wollte nur mal gucken, wie lange wir schon aufnehmen.
Ja, wir nehmen schon eine Weile auf, ne?
Ja.
Oh, die Kleife ist
ganz reich. Wir sind jetzt bei 2 Stunden 10 Minuten.
Ja, vielleicht lassen wir es erstmal da.
Ach, weiß ich gar nicht so weit. Das war jetzt gar nicht.
Ach so.
Das wäre so schade, ne?
Das wäre so schade. Ja, aber es ist. Also. Naja, ich meine. Dauert halt mal länger, finde ich jetzt
nicht so schlimm. Ja, ich denke auch für sowas irgendwie so sehr großes.
Genau, Adultismus. Das war mir nämlich auch aufgefallen. Und das deckt sich ja dann auch wieder mit so Heteronormativität irgendwie, ne? Also es gab Themen irgendwie, in denen das auf, also es gab irgendwie Workshops, in denen sowas aufgegriffen wurde, aber Adultismus selbst war nicht Thema, spannenderweise. Ja. Also es wurde irgendwie versucht, andere Strukturen zu schaffen, sowas wie Kinderrat oder Mitbestimmung oder sowas. Aber dass sich mal die Erwachsenen hingesetzt haben und über Adultismus geredet haben, das kam nicht vor. Also vielleicht, nachdem wir weg waren, keine Ahnung. Aber solange ich da war, hatte ich das nicht.
Ja.
Das fand ich tatsächlich, das ist mir dann da auch noch aufgefallen, dass das tatsächlich auch so ein bisschen so ein, eigentlich war das so ein bisschen so eine Erwartung von mir, dass an dieses Camp so ein bisschen über Adultismus zu sprechen oder über ja so Erwachsenenstrukturen oder sowas zu sprechen.
Ja, ich dachte auch eher, dass ich da tatsächlich an meine Grenzen gerate, was die Radikalität von irgendwie der Erwachsenen-Kind-Aufteilung und dem Umgang damit und das Sprechen darüber irgendwie gerate oder gebracht werde. Und das ist nicht passiert.
Ja.
Ja. So, weil ich damit, weil ich nicht sonderlich reflektiert irgendwie in meiner Alltagssprache Adultismus bedenke. Ja. Oder adultistisch, kritisch spreche oder mich verhalte und deswegen schon eher schon den Verdacht hatte von mal gucken irgendwie, ob ich da nochmal eine andere Selbstverständlichkeit irgendwie auch kennenlerne oder irgendwie vielleicht auch annehmen kann oder so.
Ja.
Und es war zumindest ein, okay, da der da war kein breiter Konsens jetzt darüber, sondern gab es genauso krasse adultistische Erzählungen wie überall anders auch. Wie auch Sexismus. Also so, ich meine, auch mal so ganz platte, es waren einfach sämtliche Strukturen natürlich ja. auch vorhanden
ja.
und auch nicht grundsätzlich reflektiert. Also es gab irgendwie irgendwelche Schnackermacker.
Natürlich. Wo gibt's nicht?
Aber es gab ein Awareness-Team.
Ja.
Ja, das so ganz anders gearbeitet hat, als wir beim Gender Camp, ne? Also viel weniger Vorbereitung hatte ich das Gefühl.
Mhm.
Aber dafür viel mehr so ad hoc Intervention oder so.
Ja.
Wenn es sein muss. Fand ich sehr spannend.
Was mir auch noch zum Thema Awareness eingefallen war, war, dass es eben sowohl eben dieses Zelt gab, das sozusagen irgendwie quasi in der Hand des Awareness-Teams war, was dann eben auch als Rückzugsort genutzt werden konnte oder für Gespräche oder sowas. Als auch, dass es noch einen weiteren Rückzugsraum gab in diesem Haus. Also sowas, was so Rückzugsräume, ja. Es gab mehrere Rückzugsräume.
Ja, das war gut.
Und plus diesen FLTI-Palast, der auch nochmal irgendwie als zusätzlich, und das kann auch genutzt werden, da hätten auch Leute irgendwie noch drin pennen können, weil es irgendwie ein sehr großes Zelt mit mehreren Kammern war und sowas. Also so das Angebot fand ich auch ziemlich gut.
Ja.
Ja, also ich war da auch ziemlich begeistert von dem Rückzugsraumangebot. Ja. Ich musste das jetzt nicht so nutzen, weil wir so ein Riesenzelt haben.
Mhm.
Und dadurch war so der eigene Rückzugsort irgendwie da. Aber wenn man halt nur so ein kleines Zelt hat so und nicht den ganzen Tag lang auch irgendwie in diesem winzigen Ding oder eben mehrere Stunden irgendwie am Stück in so einem kleinen Ding irgendwie zubringen will oder so, dann ist das ja schon, war das auf jeden Fall ziemlich cool.
Ich finde es ja auch noch nennenswert, dass bis auf...
Die Kleifu ist ganz frech.
Kleifu wälzt sich gerade auf dem Boden.
Auf meinem Fuß. Die wälzen sich auf meinem Fuß. Dass auf meinem nackten Fuß.
Ja, dass es sehr bezeichnend war, dass ich bis auf einmal kurz quasi fast eine Woche lang dieses Camp nicht verlassen habe. Mhm. Also dieses auch diesen
Camp-Bereich
nahezu. Also es gab die BewohnerInnen von Camp Luther, Burg Luther haben irgendwie schon klar abgetrennt, irgendwie wo bitte nicht hingegangen werden soll, weil das irgendwie nun mal der Wohn- und Lebensbereich der Leute, die dort leben, ist. Und dadurch war es halt einfach sehr klar eingegrenzt, aber ich habe bis auf kleine, kurze Ausnahmen einfach das Camp kaum verlassen.
Und so kam es, dass wir erst am letzten Abend festgestellt haben, in was für einer schönen Landschaft diese Burg eigentlich steht, als wir dann mal den Hinterausgang benutzt haben. Ja. Zum Awareness-Team strukturell vielleicht nochmal ganz spannend. Es gab so eine Notrufnummer, die man anrufen konnte, die rund um die Uhr besetzt gewesen ist.
Das war auch krass, ne?
Ja, also so als Struktur fand ich das ganz interessant.
Ich glaube, das haben sie aber auch erst gemacht, als sie dann so viele waren.
Nee, das war
von Anfang an diese Nummer. Ja.
Auch über Nacht?
Ja.
Ich meine mich zu erinnern, dass es am Anfang noch so hieß, so nachts nicht. Aber
das weiß ich nicht.
Also soweit ich weiß, war so eins, in der Regel ist es nachts, also ich glaube am Anfang war so eins, es ist in der Regel nachts besetzt. Es kann sein, dass es da vielleicht ein, zwei Ausfälle nachts mal gab, weil dann da gerade niemand irgendwie, also wo das einfach dann nicht ging so, aber es gab auf jeden Fall, es war auf jeden Fall die Idee und die Nummer war auf jeden Fall von Anfang an da. So. Und die haben halt auch wirklich jedes Mal nochmal gesagt, ne, wer sie sind, also bei jedem Treffen nochmal gesagt, wer sie sind, was sie machen, wofür sie da sind, dass sie zum Intervenieren da sind, dass sie auch für emotional schwierige Situationen da sind, auch da irgendwie Gespräche anbieten und so. Und ich weiß gar nicht, inwieweit das groß genutzt wurde, dieses Angebot so. Ich habe davon relativ wenig mitbekommen. Ich habe es einmal benutzt und zwar tatsächlich genau für so dieses Oben ohne Thema so. Das war, ich habe das ins Rollen gebracht, dass das irgendwie so Ausmaße angenommen hat. Es gab dann ja wirklich tatsächlich irgendwann auch nochmal so richtig so Gesprächsgruppen dazu und irgendwie Versuche und so. Also das hat dann wirklich irgendwie, ich fand das total cool irgendwie, weil das tatsächlich völlig gut funktioniert hat, so weg von meinen persönlichen Problemen, öffentlich machen, merken, andere Leute haben auch irgendwelche Issues mit diesem Thema. Immer wieder an verschiedenen Stellen gab es irgendwie Gespräche darüber, Versuche damit umzugehen, campweit und so. Also ich fand es total gut, also für mich hat es total gut funktioniert und ich war da vielen, vielen Dank. Also ich fand auch den Umgang damit total gut. Also so dieses nein, du musst nicht persönlich irgendwo hingehen als betroffene Person und irgendwie dich dahinstellen und so cool wie Steff irgendwie jemanden dumm von der Seite anmachen, wie er auch gefälligst sein T-Shirt wieder anziehen soll. Sondern es gibt eben auch die Möglichkeit, also mir wurde das sofort aus der Hand genommen, so dieses irgendwie von einer Person, die dann gesagt, also die auch gesagt hat, ja, also genau dafür sind wir zuständig von dem Awareness-Team irgendwie. Ich kann mir sehr gut vorstellen, eine Person darauf anzusprechen und da zu intervenieren. So. Das war irgendwie, das fand ich total super. Also es hat für mich echt ein total gutes Gefühl gemacht. Und ich fand es halt insofern nochmal ganz spannend. Also das war jetzt überhaupt, also das war jetzt keine Situation, die ich groß diskutiert hätte, wenn es dieses Team nicht gegeben hätte. Und ich habe halt gedacht, die Strukturen sind da, nutz sie so. Also das war wirklich so ein Ding von, okay, ich fühle mich gerade unwohl. Ich habe nochmal persönlich mit einer Person Rücksprache gehalten, die mich dann nochmal ermutigt hat dazu, das zum Awareness-Team zu tragen. Und dann habe ich das getan und dann hat es halt irgendwie besagte Auswirkungen gehabt. Und das hätte ich nicht getan, wenn ich nicht erstens schon durch eure Arbeit irgendwie beim Gender Camp irgendwie so relativ viel so über dieses Thema mitbekommen hätte und eben auch eine relativ klare, ausführliche Anleitung oder Einführung nochmal von den Leuten vor Ort irgendwie da gewesen wäre und eine explizite Einladung dazu und auch mit diesem Grundsatz von gesellschaftliche Machtstrukturen machen nicht vor diesem Camp halt und deswegen sind wir da. So. Und das fand ich irgendwie, also das hat für mich total gut funktioniert als Einladung und von dem, was dann für mich da irgendwie sich an Wohlfühlstruktur irgendwie nochmal entstanden ist.
Das fand ich auch übrigens total gut, dass sie das von Anfang an gesagt haben, dass sie da sind, weil es auch auf dem Camp Strukturen gibt. Das fand ich total gut.
Weil sich da die Strukturen auch schon integriert haben. Nämlich.
Verstehe ich nicht. Also, was mir noch aufgefallen ist auf dem Camp, was so Strukturen angeht, also Leute mit Behinderungen hatten da zum Beispiel auch wenig Chancen. Es war strukturell da nicht so besonders willkommen heißend.
Nee.
Und ich dachte auch echt häufiger mal, dass ich da auch in verschiedener Hinsicht sehr privilegiert bin, weil ich schon gemerkt habe, so, das Camp verlangt mir relativ viel ab, aber trotzdem hatte ich am Ende so das Gefühl, ich möchte wiederkommen. Und weiß nicht, ob das wirklich dann auch wirklich allen so gehen würde. Ich vermute mal nicht. Also, da bin ich wahrscheinlich dann durch mehrere Raster irgendwie so durchgerutscht.
Ja. Also für mich, eine Person, von der wir, glaube ich, von der wir ausgehen, dass wir sie schon alle drei vorher kannten. Oder irgendwie kannten.
Wer weiß.
Weiß
ich nicht, welche Person.
Zumindest eine Person hat irgendwie den Begriff Parallelstrukturen mal in einem abendlichen Dorfplatztreffen eingeworfen und seitdem benutze ich den eigentlich sehr, sehr gerne und finde das total sinnvoll, weil das für mich auf diesem Camp total doll gegriffen hat. Nämlich Parallelstrukturen. Ich konnte ganz viel sehr doll ausblenden. So auch oder gerade in den Tagen, in denen richtig viele Leute da waren, konnte ich einen Großteil des Camps nämlich ausblenden und sozusagen so energetisch nicht wahrnehmen. Ich hatte zwar schon das Gefühl gehabt, irgendwie so, wow, da sind jetzt viele Leute unterwegs, aber eben nicht so dieses, oh Gott, da ist jetzt irgendwie eine große Heterodominanz und ich fühle mich irgendwie eingeschränkt, sondern es war einfach so, egal, ich hatte nichts mit denen zu tun. Und ich musste auch nichts mit denen zu tun haben. So, und das war total gut, weil es nämlich gute Parallelstrukturen gab. Es gab irgendwie Workshops, es gab irgendwelche Treffen, es gab irgendwie Räume, in denen ich mich aufhalten konnte. Ja. Und das hat dann total gut funktioniert, dass ich einfach nicht so dieses Gefühl habe, oh Gott, ich muss jetzt irgendwie mit ganz vielen Leuten dealen,
ja,
mit denen ich jetzt eigentlich in diesem Moment gerade nicht sonderlich viel zu tun haben möchte. Deswegen Parallelstrukturen, total super.
Dafür fand ich es auch echt richtig gut, dass so viel Platz war, so räumlich gesehen, dass man echt so, also dass ich auch mal weggehen konnte, so richtig. Ich hatte trotzdem immer noch häufiger mal so ein Platzkoller und fand es dann doch zu klein und so und habe mir so sehr verzweifelt noch so ein Plätzchen gesucht, an dem ich allein sein konnte. Und es war aber immer so, dass ich dann irgendwann schon so ein Plätzchen gefunden habe und irgendwann dann auch wieder zur Ruhe gekommen bin und so. Also es war echt, ich fand es sehr angenehm, dass das alles so weitläufig war.
Und es war eh sehr ruhig, irgendwie so das Camp an sich.
Ja, weil es auch so weit war, ne?
Weil und auch so entspannt. So, ja. Ich hatte irgendwie so, irgendwie hat das Camp, wahrscheinlich weil es einfach auch ein Camp war, ein Zeltcamp, irgendwie ja, so eine Grundentspannung mit sich getragen, dass so die allermeisten Leute die allermeiste Zeit irgendwie entspannt waren.
Ja.
So irgendwie, dass alles so ein bisschen langsamer ging. So selten ist jemand gehetzt durch die Gegend gelaufen oder so. Ja. Ich finde, das macht auch was aus. Und ich finde auch wenn irgendwie viel Kackscheiße produziert wurde auf dem Camp, ist trotzdem sowas, es gab irgendwie nochmal eine andere Diskussionskultur. Und zwar an den allermeisten Orten, egal mit wem es irgendwie Gespräch gab, das irgendwie nochmal anders, ich weiß nicht, mit weniger Aggression, mit weniger richtig massiver Ablehnung oder sowas diskutiert wurde. Oder auch so Abstufungen, also dass irgendwie das, also so vielleicht das, was du vorhin meintest, Joke, mit irgendwie in manchen Workshops dann für sich selbst nicht so weit kommen. So das schon, aber dass trotzdem innerhalb dessen schon recht gut oder so diskutiert werden konnte. Also dass es irgendwie Diskussionen gab, die halt nicht total eskaliert sind oder sowas. Oder irgendwie so eine total krasse Richtung von entweder kocht was total hoch oder schraubt sich total hoch oder so passiert. Und das fand ich auch sehr angenehm.
Stimmt, ich hatte auch dieses eine gute Erlebnis irgendwie im FLTI-Bereich, als wir diesen einen Workshop zu gender-nonkonformen Trans-Inter-Personen, die wiederum von Kindern in ihrem Gender nicht anerkannt werden hatten, wo dann irgendwie eine Person meinte, sie ist da, um einfach mal Fragen zu stellen. Und ich da gesagt habe, das ist nicht ihr Ort sozusagen. Und es war total okay. Die hat einfach nur so, ach so, okay, und ist gegangen. Und da dachte ich so, okay.
Wie? Ja. Du schimpfst mich nicht.
Du musst doch dich jetzt angegriffen und beleidigt fühlen. Und
das war total cool. Ja, ich war echt so, okay, gut. Das fand ich echt. Und ich hatte noch mehrmals zum Beispiel auch so das Gefühl, dass in Workshops so Wissen auch gut ausgetauscht werden konnte. Wenn eine Person irgendwie so ein bisschen Kackscheiße produziert hat, dass es trotzdem möglich war, ihr zu sagen so, das war jetzt Kackscheiße aus den und den Gründen. Und die Person dann tatsächlich auch so gesagt hat, so, okay, habe ich gehört oder denke ich nochmal drüber nach. Und das hatte ich mehrmals so, das stimmt, ja. Das war irgendwie gut.
Hattet ihr denn irgendeinen Lieblingsworkshop? Irgendeinen tollsten Workshop? Oder schönsten?
Also ich habe ja eben schon gesagt, dass einer meiner Highlights echt die Fortführung von dem Weiße Elternschaft-Workshop war. Als wir da zu dritt saßen. Das war sehr gewinnbringend. Und sehr intensiv war es bestimmt auch daran lag, dass wir zu dritt waren.
Ich bin ja nicht so eine Workshop-Person, habe ich mal wieder festgestellt. Ich habe super gute Gespräche außerhalb von so Workshops geführt. Und ich glaube, das ist auch mehr so meine Form. Also auf so, in so Zusammenhängen mit 2 bis 3 Leuten zusammen. Also ein, zwei, also zu zwei, zu dritt oder zu viert in einem informellen Rahmen auf einer persönlicheren Ebene über Sachen zu sprechen, bringt mir am meisten politisch auch. Da hatte ich sowohl mit Leuten, die ich schon ein bisschen besser kannte, als auch mit Leuten, die ich noch gar nicht so gut kannte, echt coole Gespräche. Und aber Workshop, nee, also ich glaube, ach, ich weiß, welchen du noch erwähnen möchtest, welchen Workshop. ja, nee, aber den habe ich ja auch nicht mitgemacht, von daher, nee, ich glaube tatsächlich so an so Workshops, also ich hatte so ein, zwei ganz, ganz gute, auch eher so Gesprächsebenen-Geschichten so, aber so, ich sage, wow, da bin ich jetzt so rausgegangen und habe so voll viel mitgenommen, so. Das waren dann eher, wie ich eben schon gesagt habe, mehr so Themen, die sich dann so durchgezogen haben, wo ich dann so eher so die einzelnen Puzzlestückchen, die sich dann irgendwie so zu irgendeinem Themenkomplex nochmal anders zusammengefügt haben oder so an Erfahrung.
Es hat also so von den Gesprächen her definitiv auch eher jenseits von Workshops. Also auch so. Wirklich ganz, ganz, ganz viele tolle Gespräche geführt mit vielen tollen Leuten, die ich auch durch das Camp kennenlernen konnte und hoffe noch weiter kennenlernen zu
dürfen. Whatever.
Ja.
Why not?
Bevor Joke von seinem tollen Workshop erzählt, der ihm noch eingefallen ist, hatte ich nämlich, was ich einfach sehr, sehr positiv und sehr, sehr schön fand, war der Nagellack-Workshop, die Nagellack-Session irgendwie, weil dann so für kurze Zeit da tatsächlich irgendwie so ein quietschiges Miteinander entstanden ist, was sich so auf irgendwelche, auf diversen Bänken irgendwie rumgedrückt wurde, auf viele Leute von alle zufällig irgendwelche Nagellacke irgendwie dabei hatten und das alles zusammengetragen wurde.
Unglaublich, wie viele und Leute so Nagellacken
und aber auch so Schweine. Ja, wirklich ganz toll. Und dann echt von jung bis alt irgendwie dann Leute ankamen von, ich möchte auch haben und so. Und das dann einfach ganz cool war, ich dann auch irgendwie von jung bis alt irgendwie Leuten die Nägel lackiert habe und so. Und das war schon echt, das war einfach sehr, sehr schön, weil es irgendwie nochmal so eine andere Form von Kommunikation und irgendwie füreinander sorgen oder sowas auf dem Camp hat. Dann auch noch parallel wurden auch noch Haare geschnitten und so. Das war halt einfach so. Armer Joko. Ja, und das irgendwie dann nochmal so eine andere Form, so eine ganz andere Ebene nochmal angeschnitten hatte von irgendwie, was man so mit Körper machen kann und irgendwie sich wohlfühlen und sich irgendwie für sich selbst vielleicht auch, wenn man es toll findet, schick machen und so, irgendwie fand ich das ganz toll. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Jetzt darfst du erzählen, Junge.
Das ist auch eine Form von Adultismus, was ihr da betreibt.
Wieso ihr?
Steff und ich waren noch das Kind war auch noch dabei. Der hat sogar noch viel eher damit angefangen. Haben im Samba-Workshop mitgemacht. Und zwar waren Leute von Rhythms of Resistance da. Habe ich jetzt gelernt, wusste ich vorher auch noch überhaupt gar nicht, was eine internationale Polit-Samba-Vereinigung ist, die halt alle mit den gleichen Codes spielen, also die alle die gleichen Handzeichen benutzen für irgendwelche Breaks oder Rhythmen oder sowas, sodass Leute tatsächlich auch international gemeinsam spielen können. Weil sie halt alle den gleichen Anzeichen folgen. Und da waren Leute da, die auch Instrumente dabei hatten und vor allem eine dabei hatten, die unglaublich talentiert war, was so das Beibringen anging. Und die hat mehrere Workshops gegeben. Ich glaube, einmal nochmal einen explizit für Jüngere und dann nochmal für alle. Und da haben wir auch teilgenommen und der war irgendwie so cool, dass der sich irgendwie gleich mal automatisch verlängert hat über mehrere Stunden bis zum Abendessen oder sowas. Also der ist so zeitmäßig so völlig aus dem Ruder gelaufen. Und das war toll. Also ich habe vorher noch nie in so einer Summerband auch so Befehle gespielt. Ich spiele ja so ein Schlagzeug und was aber komplett anders ist, als so dieses gemeinsame, aufmerksame, nach irgendwelchen Befehlen spielen. Und das hat total Bock gebracht, vor allem, weil die das halt hingekriegt hat, dass so eine relativ große Gruppe von bestimmt so 10 Leuten oder so, oder naja, maximal, mindestens oder maximal 10 Leuten, so von 0 auf richtig komplex gemeinsam spielen hat sie uns gebracht.
Und das mit Dance Moves sogar.
Mit Dance Moves und Rufen und richtig gut. Also, und es hat so einen Spaß gemacht. Und zwar so doll, dass ich jetzt dringend auch irgendwie in eine Samba-Band muss. Weil es war einfach echt so cool. Es hat mir so einen Spaß gemacht. Das war auf jeden Fall auch ein Highlight.
Inklusive Free Pussy Riot Aktionen.
Ja. Stimmt, die haben wir auch noch gemacht. Wobei ich ja glaube, dass, also da habe ich dann auch mit Samba beendet und ich glaube, dass einige von uns da aber die Performance etwas gestört haben. Und wir dann doch die Befehle alle nicht mehr so richtig wussten und so. Aber macht nichts.
Also aus der Ferne hat sich das sehr rund angehört.
Ja, ne? Cool.
Das war auch noch ein lustiges Moment. Es war auch so der, glaube ich, der Tag, an dem dann auch so oder so die Zeit eingeläutet wurde, an der dann auch doch nochmal ganz schön viele Leute aufs Camp kamen. Auch viele, die dann eben
danach,
auch in den FLTI-Bereich gegangen sind. Wurde so ein bisschen eingeleitet, als dann auf einmal auch so ein Pussy Riot, Free Pussy Riot Banner auf dem Holzstapel lag. Es war halt einfach so sehr symbolisch von irgendwie so, okay, wir sind Leute aus wahrscheinlich irgendwelchen queer-feministischen Kontexten gerade angekommen.
Da stand
und haben einfach mal nur Pussy Riot, ne?
Ja.
Und das war eben so eines der, also es war halt dann auch so das einzige politische Statement erstmal, was auf dem ganzen Camp irgendwie sichtbar war.
Dieses riesige Banner, ja. Also ein riesiges Banner, auf dem Pussy Riot stand, an einem Holzstapel, so ein Holzlagerstapel rangebastelt.
Ich glaube, an dem Tag, an dem wir gefahren sind, oder am Tag davor, wurde noch ein Tierbefreiungsstand aufgebaut, ne?
Ja. An dem Tag war das. Ja. Oh ja.
Das Kind hat mitgemacht bei der Pussy Riot Aktion.
Ja.
Das war auch grandios. Vermummt mit Silberpaillettenglitzer. Ich war sehr neidisch.
Muss man sagen am Schluss, das Essen war gut.
Das Essen war
das Essen,
total toll.
Das Essen war super, das Wetter war gut.
Vielen Dank an die Orga. Wir kommen super nächstes Jahr vielleicht wieder.
Das Essen war übrigens vegan.
Mhm.
Ja. Und es gab, ach, auch wichtig, hier Repro-Versorgung. Das hat man nämlich noch gar nicht. Nicht nur, dass es eine Fokül gab, in der irgendwie standardmäßig veganes Essen produziert wurde.
Nein.
Es gab erstens einen Kiosk, an dem man sich irgendwie Sachen kaufen konnte. Irgendwie Süßigkeiten, Knabbersachen, Trinken und sowas. Halt noch so mal so extra Kram. Ne, Süßigkeiten wichtig.
Ja, vor allem
Kekse
auch richtig leckere Süßigkeiten.
Und, ja, auch richtig leckere Süßigkeiten. Auch viel Schoki.
Richtig geil. Die beste vegane Schoki, die ich je gegessen habe.
Und dann gab es eben auch noch 4 Küchen in dem Haus, die eben auch noch aufgeteilt war in eine vegetarische, in eine vegane, in eine Fleischküche und noch eine AllergikerInnen-Küche. Nein?
Die Fleisch und Allergiker waren identisch.
Waren zusammen.
Ach, die waren
es gab
zusammen?
Es gab drei Küchen. Vegan, vegetarisch und Allergie.
Ah, okay. Danke.
Beziehungsweise Allergiefleisch.
Mhm. Also Allergie.
Aber total cool.
Also Allergie hieß dann so, da kann alles drin gekocht werden, aber es muss extrem darauf geachtet werden, dass alles mega sauber ist.
Genau, es muss alles richtig gut gereinigt werden. Ja.
Genau, und was ich auch echt gut fand, war, also es gab halt feste Klos, weil es ja halt so ein Tagungshaus war und da offensichtlich so in den letzten Jahren dann doch so ein bisschen Probleme waren mit so Magen-Darm-Krams, wurde extrem auf so Hygiene geachtet. Und das hat es offensichtlich echt gerissen. Ne? Mhm. Also es waren viele Leute da und es war echt sauber die ganze Zeit. Ja. Und es gab keine raumgreifenden Magen-Darm-Infektionen oder sowas. Obwohl halt relativ viele Leute auf relativ wenig Raum und vor allem auch relativ wenigen Bädern zusammengequetscht gewohnt haben. Und es gab ein FLTI-Klo. Das fand ich auch super.
Mhm. Auch wenn ich noch nicht, also Wie konsequent oder inkonsequent das alles irgendwie genutzt wird, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall. War auf jeden Fall schon mal gut, dass das gab.
Ich glaube, es wurde nicht so ganz. Es wurde ja auch nicht erklärt, ne? Das ist ja auch so ein bisschen. Das wäre vielleicht irgendwie nochmal eine gute Anregung fürs nächste Mal, sowas auch regelmäßig zu erklären. Naja. Ja, genau. Also, falls hier Leute mit Kindern zusammenleben und unseren Podcast hören, kann man schon mal machen.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Kann man schon mal machen.
Kann man schon mal machen.
Zweieinhalb Stunden reden wir.
Na, okay,
und am Ende kann man schon mal machen.
Ich fand es echt nett. Und ich fand es auch so nett, dass ich am Ende dachte, ach, hier würde ich auch wieder hinfahren.
Ja. Ich habe das ja gerne mal direkt danach, dass ich denke, ich komme wieder. Aber wenn ich das irgendwie einen Monat später immer noch denke, das ist ein gutes Zeichen.
Mhm. Ja. Und denkst du es immer noch?
Ja.
Siehst du?
Gutes Zeichen.
Ja, Gleifel? Ansonsten wollten wir noch Werbung machen.
Ja, oh ja. Werbung. Ich wollte Werbung machen. Ich mache
mich. Bing, bing.
Genau. Bing, ding, ding. Marlene macht Werbung. Und zwar, ich bin furchtbar aufgeregt, weil ich bin der wahnwitzigen Idee verfallen, einen Workshop alleine wahrscheinlich alleine anzubieten. Und zwar gibt es Mitte September, 14. bis 16. ist es, glaube ich, oder 12. bis 14. oder so, also das Wochenende jedenfalls.
Du kannst ja verlinken.
Genau. Du könntest auch einmal kurz den Kalender heben.
Ach so.
Dann könnte ich das kurz ablehnen.
Ja. 14. bis 16.
14. bis 16. September gibt es die antisexistischen Praxen 5 in Berlin. Das ist, soweit ich weiß, es gibt noch kein Programm online, soweit ich weiß, aber es gibt Workshops und Vorträge zum Thema Antisexismus in irgendeiner Form. Und ich habe mich auf dem Camp entschieden, einen Workshop dort anzubieten für Femmes. Und zwar ein Workshop für Femmes, der sich damit auseinandersetzen soll oder wo wir uns vielleicht auseinandersetzen, nicht nur vielleicht, wir sollten uns damit auseinandersetzen, wir werden uns damit auseinandersetzen, also es geht so um so den Umgang mit Femininität als Femme und so die eigene Femininität versus vielleicht so eine Mainstream-Ansprache, was so feminin ist und was nicht und wie man so als Femme damit umgehen kann, was da so die Ansprüche sind, auch so die sexistischen Strukturen, die da so greifen auf so einer Femininitätsebene und inwieweit man vielleicht gezwungen wird, sie zu erfüllen oder auch nicht und so. Und so um dieses Thema. Also es geht um Femininität. Ha, lustiges Wortspiel.
Das hast du jetzt schön gesagt.
Nicht wahr? was ich gerne machen würde, das ist alles noch furchtbar unausgegoren, aber so grundsätzlich habe ich Lust, dass es in irgendeiner Form einen kreativen Output gibt, wahrscheinlich Audio. Das ist so, so ein bisschen die Idee. Das wird relativ kurz sein, wahrscheinlich, also sehr wahrscheinlich am Samstagabend, 19 bis 21 Uhr. Genau. 2 Stunden. Und ich kann es noch gar nicht fassen, was ist schon in einem Monat und ich habe echt noch wenig Ahnung, was ich da machen soll und ich werde furchtbar aufgeregt sein. Aber naja, ich will auf jeden Fall, ich werde es tun, weil es ist angekündigt jetzt und jetzt muss ich es tun. So.
Es wird passieren.
Es wird passieren, genau. Genau. Und ich werde auch da, also dann eben auch dementsprechend da sein. Ob Joko und Steff auch da sein werden, ist irgendwie noch nicht so ganz klar irgendwie, aber
ich glaub, oder ich muss
ja, also wir haben das noch, achso, auch das noch, ja, gut.
Ja, ich glaube, das hat sich schon erledigt.
Ja, okay. Naja, also das, also ich werde auf jeden Fall da sein und dann der Rest wird sich irgendwas noch nicht so genau. Ja, und wer weiß, vielleicht hört ihr noch in die ein oder andere Film zu und hat Lust mitzumachen. Dabei. Wer weiß. Ja. Werbung Ende. Oder gibt es noch mehr Werbung?
Ja, ich
muss auch. Ah ja, du warst auch noch in der Werbung, stimmt.
Moment.
Oh, danke. Ich bin bei der Trans-Tagung in Berlin und mache einen Workshop.
Jetzt geht's los, ja.
Ja, jetzt geht's los. Die ist allerdings erst im Oktober und ich habe das Datum gerade gar nicht im Kopf, aber wir könnten das verlinken.
Und du stehst auch schon im Programm, im
Gegensatz im Programm, zu mir. Ja, ja, genau. Das Programm ist schon, das musste ich auch schon vor Ewigkeiten einreichen. Das Workshop-Thema und Konzept und so. Und aha, Überraschung, es passt auch total genial zu dieser Folge. Ich mache was zu Trans und Kinder. Also das Thema der Tagung ist diesmal Trans selbstverständlich oder selbstverständlich Trans. Ich glaube Trans selbstverständlich. Und ich würde gerne was dazu machen oder ich mache was dazu. Nein, ich würde gerne was dazu machen, wie das ist, wenn man trans ist und mit Kindern zusammenlebt, weil Kinder einfach nochmal einen ganz anderen Umgang mit Trans haben, wenn man offen mit ihnen umgeht mit Trans, dann outen sie einen halt auch gerne mal auf offener Straße oder in sehr interessanten Situationen und das finde ich nochmal ganz besonders am Zusammenleben mit Kindern und Trans, weil Erwachsene halt häufig da eher anders mit umgehen und auch so gesellschaftliche Hemmschwellen langsam gelernt haben, wann man was sagt und wann nicht, was Kinder halt noch nicht so haben. Da kommt es dann zu sehr interessanten Situationen und auch sehr lustigen Situationen und da würde ich gerne was zu machen. Da steht auch eine sehr ausführliche Beschreibung auf der Webseite.
Gehen wir jetzt zu meiner Workshop-Ankündigung, die aus 5 Zeilen besteht.
Und dafür konntest du mehr erzählen. Dafür kann ich jetzt nicht so viel erzählen zu meinem Thema. Da steht dann mehr, als ich jetzt erzählen kann. Aber wir verlinken das einfach auch. Und falls die ein oder andere Transperson mit Kindern hier noch zuhört und vielleicht kommen möchte, freue ich mich sehr. So,
hey, Steff.
Was machst du noch?
Das ist gemein.
Oh nein, Entschuldigung. Genau.
Ja, zu Recht, lasst ihr jetzt betreten eure Köpfe hin.
Ja. Ich renoviere immer noch mein Zimmer.
Es gibt ein Hochbett.
Es gibt ein Hochbett, ja. Vielleicht machen wir einfach mal Musik.
Ich bin im Internet aktiv.
Weil Steffi gerade nicht zufällig in den nächsten 3 Wochen einen Workshop macht.
Nee, also da ist irgendwie so eine Tagung in Berlin. Da wollte ich mal gucken, ob ich da vielleicht einen Workshop mache.
Okay. Alles klar.
Gut, na dann.
Ja, okay.
Also falls ihr Lust habt und zufällig in Berlin seid, demnächst.
Früher oder später.
Ist auch eigentlich egal wann.
Ja.
Okay, also wir hören... Entschuldigung, von der Band Banzai Bonsai. Das Lied Ein Bumm trifft ein Tututut. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig intoniert. Viel Spaß. Tschüss. Bis zum September.
Ich habe noch einen schönen Rest August.
Ja, den kann viele ich nicht. Schöne heiße Tage, wenn ihr das mögt und aushaltet und abkönnt.
Ja.
Sonst möglichst guten Schatten.
Eine schöne Zeit. Bis dahin.
Tschüss.
Tschüss.